In diesem Vortrag werden wir jetzt ein bisschen speziell auf Office 365 und Azure eingehen. Ich möchte nur vorab ein paar grundsätzliche Hintergrundinformationen leisten. Wo läuft das Ding überhaupt? Was steht dahinter? Wie wird das betrieben? Es gibt bei Microsoft eine sogenannte Global Foundation Service Organisation. Das ist eine eigene Rechtsform, könnte man sagen, eine Tochter von Microsoft, die an sich verantwortlich ist für den Betrieb der Datacenter. Die Microsoft IT ist Kunde bei dieser Global Foundation Service und lässt dort ca. 1900 Line of Business Application für uns betreiben. Was ich hiermit zwischen den Zeilen transportiere, wir sind auch ein Kunde unserer Cloud Services und es ist hier auch organisatorisch eine strikte Trennung zwischen Microsoft IT, also wo die Leute entwickeln, der Vertriebsorganisation und so weiter und der Betrieb der Cloud Services. Ja. Also ich glaube, wichtig zu erwähnen. Die Global Foundation Service ist auch die erste Organisation, die bei dieser Zertifizierungskette immer die Zertifizierung als erstes erlangen muss. Also 2701, diese ganzen SOC-Standards und so weiter werden zuerst bei der Global Foundation Service zertifiziert und dann nachfolgend für alle Cloud Services, die sie an sich betreiben. Die haben auch eine Geschäftsverantwortung, die budgetieren, die haben Investitionsfreiheiten, die sagen, okay, in der Region macht ein Datacenter mehr oder weniger Sinn, also die müssen Rechenschaft ablegen, dass das Business auch wirklich floriert. Beim Betrieb gibt es da zwei Tools, die, glaube ich, wichtig sind. Das eine ist das System Center. Warum ist das wichtig? Weil dieses ganze Cloud-Zeug funktioniert nur, weil ein extrem hoher Grad von Automatisierung herrscht. Standard ist die Grundlage, alles ist standardisiert, die Infrastrukturkomponenten sind weltweit alle gleich und einheitlich und auf das aufbauend existiert ein extrem hoher Grad von Automatisierung aller Prozesse, wo wir auch Zertifikate erwirben, werden natürlich vollautomatisch betrieben, damit das an dieser großen Infrastruktur auch möglich ist. Diese Abkürzung des SCRY, was dort steht, steht für Energiemanagement. Was für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist die Energieeffizienz. Zum Beispiel ein Microsoft-Mitarbeiter in der Entwicklung, der eine Komponente für Office 365 entwickelt, kriegt auch einen Bonus ausgezahlt, wenn er seine Software energieeffizient entwickelt. Also in der letzten Testphase wird hier gemessen, wie viel Energie braucht es vorher, wie viel braucht es nachher nach seiner Veränderung. Und wenn er halt Energie einspart, kriegt er einen Bonus. Und wenn Sie sich überlegen, das macht durchaus Sinn, weil wenn da 100 Millionen Kunden diesen Code nutzen und der ist halt um ein paar Prozent energieeffizienter, was das in Summe für eine Einsparung darstellt. Ja. Und auch wir haben uns ja hier ein Ziel auferlegt, diese CO2-Neutralität, dass das alles an sich möglichst energieeffizient und umweltschonend passiert. Ja. Zusätzlich gehört natürlich dieses Operations Center dazu, das ist die Operational Security Assurance, die dort verwendet wird, also wo das dieses Data Center auch nach diesen Standards wirklich betrieben werden kann. Vielleicht nur ein Aspekt, das Netzwerk. Wir besitzen das drittgrößte Backbone-Netzwerk weltweit. Das ist auch notwendig, um diese hochperformanten Datenleitungen zwischen diesen Datacentern auch garantieren zu können. Wenn Sie sich vorstellen, wenn man das georedundant spiegelt, braucht man wirklich eine große Bandbreite. Wir müssen diese Daten auch verschlüsseln, wenn sie zwischen den Datacentern ausgetauscht werden. Das heißt, da gehen wirklich viele Daten drüber und deswegen ist auch eine unserer Investitionsstrategien, Backbone-Netzwerke zu besitzen, damit wir das garantieren können. Wo die Datacenter sind, ist schon mehrmals erwähnt worden. Wir verfolgen die Strategie global, dass in jeder Region Kürze 4 Datacenter existieren. Das entspricht auch unserer Architektur, dass es 4 Active Nodes immer gibt. Momentan, wenn nur 2 Datacenter in einer Region sind, hat man in jedem Datacenter 2 Active Nodes pro Workload, damit die Ausfallsicherheit auch wirklich garantiert werden kann. Da steht jetzt 100 plus Datacenter und Sie haben die Zahl 17 gehört. Ja. Also es gibt mehr als 17 Datacenter, das sind halt kleinere Datacenter, die zum Content Delivery Network gehören oder spezielle Workloads haben. Wir haben auch in Österreich ein Datacenter, das gar nicht so klein ist, das aber für spezielle Workloads nur gedacht ist. Was ich Ihnen auch erzählen möchte, ist kurz, wie schaut die Roadmap der Datacenter aus? Sie sehen, Sie können hier aus diesem Slide ein paar Dinge ableiten. Erstens befinden wir uns gerade in der 5. Generation der Datacenter, die im Betrieb sind. dieser Seite entschuldige mich, Sie sehen nur mehr die Hälfte. Eine zweite Sache, die Sie hier ableiten können, die durchschnittliche Lebensdauer einer Datacenter-Generation ist 3 Jahre. Ja. Auf diese 3 Jahre wird auch die Hardware-Ausstattung budgetiert und geplant und dann ist sie obsolet, nicht mehr wettbewerbsfähig, nicht mehr effizient genug, sie ist überholt, sie wird dann ausgetauscht. Generell planen wir Datacenter auf 15 Jahre und wir wissen, dass das 5 Generationen sein werden, wo wir die Hardware austauschen werden. Was man auch da in diesen unteren Anmerkungen ableiten kann, zwischen dem ersten Datacenter da in dieser Liste und dem vorletzten, hat sich hier eine Kostenoptimierung von 1 zu 10 ergeben. Das ist vielleicht auch gut zu wissen, dass die Optimierung hier wirklich dramatisch ist. Ja. Wir sehen das auch, wenn manche Kunden, wenn sie sich anschauen, den Preisverfall von Datenspeicher, ja, der im Quartal im Durchschnitt so zwischen 28% und 40% ist, ja. Also die Preise verfallen da dramatisch. Ja. Es gibt auch jetzt, weiß nicht, in welchen Vertragsversion das drinnen ist, Unlimited Storage und so weiter. Also der Speicher ist so quasi der Wert, könnte man fast sagen. Ja. Ist eine Commodity geworden. Es gibt dann noch das nächste Datacenter, natürlich die Generation 6. Die ist gerade in Planung. Was ist der Unterschied dazu? 70% des Verlustes passiert momentan am Transport des Stroms zum Datacenter. Ja. Wir sind in Verhandlungen, in Gesprächen mit Energieversorgern weltweit, um Datacenter in Kraftwerken zu errichten. Das sind genannte Data Plants. Ja. Damit glauben wir, dass wir 70% des Energieverlustes einsparen können. Und die Energieversorger haben vielleicht auch ein neues Geschäftsmodell, ein Datacenter mit einem Kraftwerk gemeinsam zu betreiben. Wir hoffen, dass wir in Kürze auch das ankündigen können. Vielleicht noch eine Anmerkung. Diese Zahl, die da oben drüber steht, ist die Power Usage Efficiency. Das ist der Prozentsatz des Overheads, das man braucht, also für 1 Watt Rechnerleistung. Wenn ich dort 1 Watt Kühlleistung und so Sachen verwenden würde, dann hätte ich einen Power Usage Faktor von 2. Und wir sind jetzt eigentlich bei zwischen 7% und 15% irgendwo in dem Bereich Overhead, das wir in den Datacenter haben. Ein klassisches Datacenter, das unsere Kunden selbst betreiben, ist meistens in dem Bereich 2 bis 1,5. Ja. Ich habe Ihnen auch ein Bild mitgebracht, wie ein modernes Datacenter auch so topologisch ausschaut. Ich möchte hier nur einen Punkt erwähnen, weil ich die Frage oft bekomme, was passiert mit diesen Speichern, was passiert mit den Festplatten, mit der Hardware, die da reinkommt. Und das ist auch ganz interessant, die Hardware, die da links angeliefert wird, durchläuft einen Produktionsprozess, bis sie hinten irgendwann wieder in kleinen Metallsplittern geschreddert rauskommt, weil es wird alles, was das Haus verlässt, vernichtet vorher. Ja. Also werden die Festplatten geschreddert, es wird die CPUs, es wird alles vernichtet, was da wieder rauskommt. Ja. Die Hardware, die da drinnen verwendet wird, wird auch verschlossen. Also keiner der Administratoren geht da irgendwo in ein Rack rein und greift rein und sagt, diese Disk von dem Kunden klaue ich jetzt, weil dort liegen die Daten, das geht gar nicht, die sind verschlossen. Da gibt es eine interne Strategie, wenn 60% der Infrastruktur gestorben ist, dann wird der Rest einfach vernichtet und ersetzt. Ja, es wird nichts repariert, es wird keine Festplatten ausgetauscht, irgendwas, und es bleibt über die Lebensdauer dieser Infrastruktur verschlossen. Wenn wir hier davon ausgehen, Global Foundation Service betreibt jetzt diese ganze Infrastruktur, dann kann man sagen, Azure ist an sich das Angebot, das an sich, ich glaube, es ist eh schon erwähnt worden, Infrastructure as a Service und Plattform as a Service Komponenten zur Verfügung stellt, ist ein ziemlich umfangreiches Sortiment, ein Portfolio, das Sie nach Ihrer Maßgabe gestalten können und verwenden. Dann ist natürlich Office 365 als Software as a Service Offering ein Aspekt. In diesen Datacenter werden aber auch ziemlich viele Third-Party-Services gehostet. Und wir werden nachher von Rainer Struppig hören, ihr habt ein so ein Service, das dort läuft und das natürlich auch auf diese Infrastruktur, die darunter existiert, aufbaut. Ja. Das möchte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen, wie die Dinge hier zusammenhängen. Ich werde auch oft gefragt, dieses Slide habe ich schon am Anfang kurz erwähnt, das sind diese Customer Controls. Warum ist mir das so wichtig? Wir haben schon ein paar Mal gehört, Sie haben auch die Chance, die Kontrolle hier auszuüben, was mit den Daten passiert, wie sie verschlüsselt werden, wer zugreifen darf und so weiter. Das ist mir sehr wichtig. den Zusammenhang zwischen Office und 365 und Azure hier festzuhalten. Und die Martina Krom wird, glaube ich, gleich im Anschluss da ein bisschen was anmerken dazu. Ich glaube, es wäre zu kurzsichtig zu sagen, ich betrachte nur Office 365. Dann haben sie an sich kein Rights Management Service von Azure zum Verschlüsselung von E-Mails oder von fortschrittlicher Verschlüsselung zur Verfügung, weil das ist bei Azure dabei. Ja. Also diese Dinge sind relativ eng verzahnt und sollten ja noch auch so betrachtet werden. Ja. Und vielleicht ist das gleich auch ein gutes Stichwort, um an die Martina hier zu übergeben, um aus der Realität ein bisschen zu erzählen.
Nur das Mikrofon einschalten. Gut, danke, Sie haben ja alle schon Aufmerksamkeit erregt, nachdem ich das Panel da vorne gestört habe während dem Vortrag vom Harald. Mein Name ist Martina Krom, ich bin MVP für Office 365 und ich beschäftige mich mit diesem Service seit mittlerweile 2008. Also das war so der Beginn, wo ich mit diesem Service angefangen habe. Was ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten erzählen möchte, ist einfach, wie geht man aus aktuellen Kundenprojekten tatsächlich mit Office 365 als Service um? Und was sind so Sicherheitsfragen, die einfach entstanden sind aus aktuellen Projekten? Und wir, also um einmal uns vorzustellen, wir sind ein kleines Team, wir sind Software-Developer, unser Unternehmen heißt At Work, wir sind im 19. Bezirk, sind ungefähr 10 Leute und was uns einfach hilft, ist, wenn wir einen Cloud-Service einsetzen, wie es Microsoft auch anbietet, ist einfach, dass wir Services nutzen können, darauf auch unsere Lösungen aufbauen können. Unsere Expertise geht eben rund um Public Cloud Lösungen. Dadurch, dass wir klein sind, haben wir begonnen, uns auf Microsoft Technologien zu konzentrieren, Anfang der 2000er Jahre, wo wir zuerst begonnen haben als klassische IT-Dienstleister, sie haben Hardware kaufen können, Software und so weiter, haben wir uns immer weiter spezialisiert in Richtung Development und Projektconsulting. Ich im Speziellen mache Folgendes, seit vielen, vielen Jahren versuche ich Kunden im Großkundenbereich einfach zu begleiten, auf dem Weg dorthin eine Cloud-Strategie zu entwickeln. Und ich habe auch, freue mich, wenn auch Kunden von mir heute da sind, mit denen ich gemeinsam arbeite und wo wir das dann auch machen. Was sind unsere Kunden oder was haben unsere Kunden für Anliegen? Ein Kunde hat einmal einen Fokus auf Kernkompetenz. Ein Kunde, der in ein Handelsbetrieb, der muss jetzt nicht unbedingt auch IT-Spezialist sein, um seine eigenen Services auch anzubieten, beziehungsweise dort auch das riesengroße Rechenzentrum selber betreiben. Sie kennen das wahrscheinlich aus dem Beispiel, wenn ich Milch trinken will, stelle ich mir auch nicht Kühe auf eine Weide vor mein Haus und melke die dann jeden Tag, nur damit ich die dann in Kontrolle habe und im Griff habe. Ich kann dann auch Services einsetzen. Unsere Kunden haben aber auch Folgendes, und das ist etwas, was mir extrem aufgefallen ist, ist, dass unsere Kunden sehr zukunftsorientiert sind und dass sich der Kunde heute schon überlegt, wie kann ich Services aus der IT heraus einfach einsetzen, um langfristig und strategisch auch eine gute Einsatzmöglichkeit haben zu können und auch weiterzukommen. Also ich kann eine Entscheidung machen, wir sagen das öfters, auch mit Rainer Stropek hat der Kunde eine Cloud-Strategie, hat eine Public-Cloud-Strategie. Es gibt aber natürlich auch Kunden, die haben eine No-Cloud-Strategie. Die einfach sagen, okay, wir sind noch nicht so weit, wir können nicht, wir wollen nicht, welche Gründe auch immer, aber irgendeine Strategie verfolgt dann im Normalfall ein Kunde auch. Und ich habe 2010 von Gartner Folgendes gelernt, die war da auf der WPC in Washington und habe einfach mit einem Gartner Consultant gesprochen, der zu mir gesagt hat, wenn du in die Cloud gehen möchtest und du sprichst mit deinen Kunden über die Cloud dann, und der Kunde sagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich weiß nicht warum, dann lass den Kunden einfach, weil er muss auch eine Zeit haben, um sich an das Service zu gewöhnen. Und das ist auch etwas, was fundamental ist. Und glauben Sie mir, seit 2008, ich war bei vielen Kunden und ich war auch in den letzten Jahren bei diesen Kunden auch wieder. Es muss nicht immer so sein, dass jeder Kunde sagt, ich bin schon so weit, dass ich aus der Strategie heraus mir einen Cloud-Service einsetzen kann. Sicherheit im Wandel der Zeit, und ich habe das gezeigt aus meinen ersten Präsentationen, die ich damals rund um das Thema BIPOS gemacht habe, war, als ich 2008, 2009 mit Kunden über Sicherheit gesprochen habe, war zum Beispiel eines der großen Themen war Spam. Spam und Antivirus über E-Mails. Und ich habe da ein Kundenbild, das war 200 Mann, 250 Personen, Familienbetrieb aus Wien, die quasi 2% ihrer E-Mails waren richtige E-Mails, die sind über Spam-Service delivered worden. Und damals habe ich mit dem Kunden diskutiert, was passiert, wenn mein Spam auch schon über ein Rechenzentrum von Microsoft gefiltert wird. Und das ist auch ein Element, das in Office 365 drinnen ist. Ich habe hier einen Service, dass meine E-Mails und meine E-Mails secure einfach sichert, wo ich garantiert bekomme, dass 99% meiner E-Mails kein Spam mehr sind und dass einfach jedes E-Mail gegen E-Mail-Viren gescannt wird. Auch das ist ein Sicherheitsaspekt. 2008 war es auch so, dass meine Kunden gesagt haben, es geht gar nicht, dass Microsoft meinen Spam filtert. Wir haben rechtliche Rahmenbedingungen, in welcher Form auch immer, jedes E-Mail muss bei mir auftauchen. Wenn Sie 2014 mit Kunden sprechen über Anti-Spam-Dienste, haben mittlerweile 99% der Enterprise-Kunden einfach ein Service laufen, wo sie sagen, dieses Service kümmert sich um Spam- und Virenschutz über das E-Mail-Service. Es ist einfach kein Thema mehr, dass man das großartig diskutieren kann. Wenn ich jetzt aber 2014, 2015 dann mit Kunden spreche, dann kommen ganz andere Elemente, nämlich Elemente wie, wie kann ich meine Daten verschlüsseln und wie kann ich Office 365 einsetzen, dass meine Daten auch innerhalb des Services verschlüsselt sind. Und jetzt in der Pause haben wir kurz gesprochen, wie passiert das? Gibt es eine Übertragung von Identitätsinformationen, von Personendaten im Klartext zum Beispiel? Also könnte ich theoretisch meine Identity-Daten in mein Active Directory geben und die werden dann synchronisiert gegen Azure Active Directory. Wie funktioniert das? Bin ich da irgendwann einmal in einem nicht sicheren Kanal oder in einem unverschlüsselten Kanal? Und das ist etwas, was Office 365 auszeichnet. Kein Datentraffic, der irgendwie passiert, passiert unverschlüsselt. Wir haben dieses Thema nicht mehr. Es ist einfach der Traffic immer secure. Im Fachjargon sagt man dann immer Traffic in Transit und Traffic at Rest. Sie haben sowohl während der Datenübertragung einfach eine sichere Verbindung als auch in der Datenspeicherung, wo dann die Daten im Rechenzentrum von Microsoft verschlüsselt werden. Jetzt sagt aber der Kunde, das ist mir nicht genug. Und ein lieber Kollege hat heute in der Früh das ein bisschen mit dem Sprung durch den Reifen verglichen. Ja? Man hört sehr oft, dass dann der Kunde sagt, super, ihr habt jetzt die Daten verschlüsselt, es geht alles über SSL, ich kann das alles machen. Das ist mir aber nicht genug. Ich möchte auch, dass meine E-Mails verschlüsselt werden. Auch dieses Service bietet Office 365 mittlerweile, dass ich über E-Mail-Verschlüsselung mit Einmal-Kennwörtern auch E-Mails ganz sicher verschlüsseln kann. Dann springen wir durch diesen Reifen, nehmen wir den nächsten daher, Kunde sagt dann, ja, ist mir vielleicht noch immer nicht genug, ich möchte auch, dass meine Dateien verschlüsselt sind. Und da gibt es eben dieses Rights Management Service, das in Office 365 enthalten ist, das ich mit Azure noch erweitern kann, wo ich dann auch sagen kann, meine Daten wären von den Dokumenten her verschlüsselt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Also solche Funktionen hätte ich dann. Was ich gelernt habe, ist, wenn ich mit Kunden spreche, ist, man muss ein gemeinsames Bild schaffen und man muss auch unterscheiden, was ist Office 365 und was ist es nicht. Office 365 ist kein Outsourcing. Ja? Sie legen nicht alle ihre Daten zu Microsoft und rufen dann für jeden User, den sie erstellen müssen, machen sie einen Support-Case auf und sagen, liebe Microsoft, öffne mir das bitte, ich brauche jetzt einen neuen User, der heißt Tony Pohl und leg mir den an und schick mir dann vielleicht noch eine E-Mail, dass ich den verwenden kann. Also es ist kein klassisches Outsourcing-Service, sondern es ist ein Service, das ihre IT einfach einsetzen kann. Der große Unterschied besteht darin, die Hardware steht physisch nicht mehr bei Ihnen und auch physisch nicht mehr bei Ihnen im Rechenzentrum. Und Sie haben dann natürlich auch den Benefit, dass auch Updates automatisch in ihrem Service drinnen sind. Ich spreche auch mit Kunden, die sich tatsächlich, und das werden wir viele beipflichten hier in dem Raum, davor fürchten, ein Service Pack einzuspielen. Weil sie einfach sagen, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt einspiele, geht dann meine Infrastruktur noch, die muss verfügbar sein und so weiter. Also auch solche Dinge hat man dann, wo man sagen kann, durch Office 365 habe ich einen Service, dass er eine garantierte Verfügbarkeit mir bietet. Wichtig ist aber, dass man tatsächlich sagt, es muss ein gemeinsames Sicherheitskonzept haben. Der Kunde braucht einfach das Verständnis, was bietet der Service und was bietet es nicht. Und alle meine Diskussionen rund um den... Frage. Ja, eine Frage. Ich wiederhole die Frage noch einmal. Sie sprechen an den Patch Tuesday, den es von Microsoft seit vielen Jahren gibt. In der Konstellation der Patch Tuesday betrifft immer das Betriebssystem bzw. Sicherheitseinstellungen und in dem Fall nicht Office 365. Also die Patches, von denen Sie sprechen, sind Windows Client Patches, die mit Office 365 nichts zu tun haben. Das müsste man dann vielleicht dann in der Pause noch diskutieren. Office 365 Services waren von diesen Dingen nicht betroffen. Auch vielleicht aus der Praxis, nachdem ich das Service sehr lang kenne, es hat, solange ich das Service kenne, das ist jetzt seit 2008, sind jetzt 7 Jahre, einen Gesamtausfall in dieser Zeit gegeben von 1¾ Stunden in Office 365 im gesamten Service. Also diese Verfügbarkeit, die Sie als Kunde auch erhalten über das Service, ist natürlich eine sehr hohe und damit auch eine sehr hohe Garantie. Was ich aber sehe, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, ist, dass sich IT-Abteilungen naturgemäß zu Beginn etwas schwerer tun, weil wenn sie sagen, wenn ich einen Patch einspiele auf meinem Server und das funktioniert dann nicht, dann mache ich was? Ich starte das System neu. Das geht jetzt nicht mehr in Office 365, weil ich kann nicht einfach die Cloud neu starten. Das heißt, der Vorgang wäre dann quasi so, dass ich einen Support Case aufmache und über diesen Support Case dann auch das Service fixen lasse. Ja? Also auch das ist ganz wichtig. Harald.
Vielleicht nur kurz was anmerken, weil wir haben in den letzten Jahren auch viel gelernt, was diese Patches in der Cloud betrifft. Auch in der Cloud gibt es gelegentlich Ausfälle, muss man ehrlich sagen. Ja? Es war nur kurz, aber sie gibt sie. Was haben wir gelernt? 100% der Ausfälle sind bedingt durch menschliches Versagen. Sobald ein Administrator, der irgendwann übermütig wird, sagt, und das mache ich jetzt, geht in der Regel was schief. Deswegen ist, glaube ich, das Ziel, das sollten wir eigentlich alle folgen, 100%ige Automatisierung dieser Prozesse, dass eben dieses menschliche Versagen nicht passieren kann. Das ist das, was wir gelernt haben und deswegen streben wir diesen hohen Grad der Automatisierung hier auch an.
Um die Frage noch einmal zusammenzufassen, was tue ich, wenn ich als Kunde in Office 365, der Rainer wird dann auch noch auf den Teil Microsoft Azure eingehen, was tue ich als Kunde, wenn mein Office 365 Service ausfällt und ich tatsächlich betroffen bin? Wir haben eine 24x7 Hotline, wo Sie sofort anrufen können, wo Sie einen Service-Request haben. Was Microsoft noch zusätzlich tut, es werden natürlich die Anzahl der Cases gemessen. Wenn jetzt Microsoft merkt, ich bekomme in einer Stunde überproportional viele Service-Requests zu einem Thema, nehmen wir als Beispiel Lync, funktioniert nicht die Lync-Anmeldung, dann wird das gemessen und dann auch höher priorisiert. Und dann kommt es einfach in den Kanal des Service-Level-Agreements rein, dass wenn das Service ausgefallen ist, dieses auch wieder repariert werden muss. Das ist der Vorgang, den man beim Service-Request oder bei einem Dienstausfall, den man dann auch durchgeht. Was ich auch gelernt habe, ist, ich muss Vertrauen schaffen und ich muss vor allem auch das Verständnis schaffen. Ich habe interessanterweise mit Kunden zusammengearbeitet, die begonnen haben mit dem Dienst Lync Online, die gesagt haben, bevor wir irgendwelche anderen Daten in Office 365 einsetzen werden, brauche ich erst einmal ein Gerichtsurteil, das mir bestätigt, dass ich das darf. Aber mit Lync Online ist das alles fein, das sind gestreamte Daten, da unterhalten sich die Mitarbeiter nur untereinander, da habe ich kein rechtliches Problem. Dieser Kunde hat letztes Jahr zu mir gesagt im Frühjahr, ja wissen Sie, Frau Grom, ich kann auch einmal meine Meinung ändern. Und wir haben einfach gesehen, dass der Service gut funktioniert, dass wir damit gut zusammenarbeiten können und dass wir dem Service mittlerweile vertrauen. Und das ist einer der zentralen Themen und der zentralen Themen heute. Sie müssen auch Vertrauen schaffen, dass Sie sagen können, dieses Service funktioniert und ich kann diesem Service vertrauen. Und ich vertraue auch den Sicherheitsmechanismen, die mir Microsoft bietet. Wenn ich da jetzt zurückgehe auf das Beispiel der E-Mail-Verschlüsselung, wenn Sie zum Beispiel ganz klassisch sagen, ich nehme ein Zertifikat, das kaufe ich in Österreich bei der Firma Etrust, damit mache ich eine X509 S/MIME-Verschlüsselung auf meine E-Mails, bedeutet das auch, dass Sie letztendlich diesem Anbieter des Zertifikates auch vertrauen und damit dieses Service dann auch mit reinnehmen. Interessanterweise habe ich mit meinen Kunden tatsächlich gesehen, die fangen dann wirklich an mit einem Teil des Services und sagen dann, okay, nachdem wir Lync probiert haben, probieren wir als nächstes Service OneDrive for Business. Und als nächstes Service machen wir halt SharePoint Online. Und als nächstes Service migrieren wir unsere E-Mails in die Wolke. Also auch das ist ein schrittweiser Prozess, den wir hier gemacht haben. Auch etwas, was ich ganz gern diskutiere, ist, Datensicherheit und Datenstandort sind zwei unterschiedliche Dinge. Nur weil mein Server bei mir im Haus steht, heißt das nicht, dass er per se sicherer ist, als wenn ich ihn nutze aus einem Service heraus, wie es Office 365 ist. Das ist ganz wichtig, weil eine große Unsicherheit entsteht und der Dr. Winkelbauer hat das schon gesagt und der Harald Leitenmüller hat das schon gesagt. Meine Kunden wissen, dass sie den Sicherheitsstandard, den sie durch die Nutzung von Office 365 gewährleisten können, mit einem Normalaufwand nicht so wiedergeben können, nur damit die Daten auch in Österreich verspeichert werden. Auch ganz wichtig, nachdem ich auch sehr oft in Deutschland unterwegs bin, ist, Datenzentren in der Europäischen Union sind österreichischen Rechenzentren oder auch deutschen Rechenzentren rechtlich gleichgestellt. Wir sind alle Mitglied der EU. Es gibt keine Sonderregelung für Deutschland oder Österreich, wo das dann so ist. Also ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den man da immer mit bedenken muss. Habe aber letzte Woche auch gehört von meinem Kunden, der hat gesagt, ja, aber meine E-Mails sind dann auf einer Insel. Ja, aber da bin ich nicht in einer sachlichen Diskussion, da bin ich in einer Bauchdiskussion. Ja, und das ist schon teilweise Psychologie. Man fühlt sich naturgemäß unsicherer von Dingen, die weiter entfernt sind. Das ist ein psychologischer Effekt. Ich treffe auch die Freunde häufiger, die bei mir in der Nähe sind. Ja, je weiter die weg sind, desto eher geht der Zugang weg. Nur weil ihre Daten vielleicht in einem Rechenzentrum in Dublin liegen, sind sie aber nicht unsicher. Ich kann sie da beruhigen. Was wir auch noch sehen oder was ich auch noch diskutiere mit Kunden, wenn wir ein konkretes Kundenprojekt dann ansprechen, ist, Kunden haben oft den Eindruck, dass wenn sie Office 365 einsetzen, sie auch die Kontrolle und das Eigentum über ihre Daten verlieren. Und auch das ist etwas, was ganz wichtig ist. Es geht um ihre Daten und sie sind für ihre Daten verantwortlich. Sie können nicht, wenn sie ein schlechtes Sicherheitskonzept implementiert haben im Unternehmen, Microsoft dann sagen, du bist schuld, weil irgendwas nicht funktioniert. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Die Daten gehören Ihnen. Microsoft fungiert da quasi nur als derjenige, der Ihnen einen Service bereitstellt, wo die Daten verspeichert werden können und wo sie auch drinnen sind. Weiterer Punkt ist, Sie müssen dem Service natürlich vertrauen. Und das ist aus meiner Sicht einfach der wesentlichste Punkt. Auch wenn Sie sagen, ich vertraue Microsoft als Verschlüsselungssystem nicht, ich möchte meine eigenen Keys verwenden, dann vertrauen Sie letztendlich demjenigen, der Ihnen Ihre eigenen Keys zur Verfügung stellt. Am Ende des Tages irgendwann einmal müssen Sie vertrauen. Auch Ihrem Administrator müssen Sie vertrauen und dem auch zutrauen, dass er Ihre Services managen kann. Das ist ganz wichtig. Ja, Microsoft macht Folgendes, dass sie einfach sagen, ihr habt dieses Service, ihr bekommt Sicherheitswerkzeuge zur Hand, nutzt es oder nutzt es nicht, je nachdem, welchen Anspruch sie haben. Ja. Gut, nachdem meine Reise jetzt in Software as a Service gegangen ist, was Office 365 ist, wird jetzt mein Kollege der Rainer Stropek über Microsoft Azure das noch herzeigen. Dankeschön.
Genau, ich komme mit 3 Devices, 3 verschiedene Betriebssysteme. Einen wunderschönen Vormittag von meiner Seite. Danke Martina für die Vorstellung. Mein Name ist Rainer Stroppek. Ich komme aus Leonding bei Linz. Wir sind ein Softwarehersteller, die Firma Software Architects. Das ist meine Firma, die habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin, der Karin Huber, gegründet. Und wir sind, wie man ihn auf schön Neudeutsch sagt, born in the cloud. Wir um 2008 herum wieder mal überlegt haben, was wir so tun sollen beruflich. Und wie gesagt, ja, wir haben bis jetzt immer Firmen gegründet, wir brauchen wieder was Neues, eine neue Sandburg, die wir aufbauen können. Wir haben uns damals hingesetzt und einen Businessplan geschrieben. Dann sind wir zur PDC, zur Professional Developer Conference von Microsoft gefahren und haben die ersten, allerersten Blicke auf Azure werfen können. Dann sind wir nach Hause gefahren, haben den Businessplan zerrissen und gesagt, das kann es nicht sein, das ist es. Dort wollen wir hin. Es geht nämlich sehr stark um Fokus und unser Fokus in diesem Fall ist einerseits Domänenexpertise, Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen und andererseits die Softwareentwicklung. Das ist es, wo wir gut sind. Wir sind nicht gut im Betreiben von Rechenzentren, wir sind nicht gut genug im Aufbau einer hochsicheren Serverinfrastruktur, wir wollen uns konzentrieren. Wir wollen also Software ganzheitlich anbieten. Wir wollen die Verantwortung delegieren zu unseren Kunden und sagen, lieber Kunde, du darfst unsere Software nutzen, aber es ist deine Verantwortung, die ganzen Server aufzubauen. Viele unserer Kunden sind zu klein, haben nicht die Möglichkeit, vielleicht auch nicht das Geld dafür, die entsprechende Verfügbarkeit herzustellen. Nein, wir wollen das Ganze als Service anbieten, aber eben ganzheitlich und trotzdem den Fokus auf das behalten, was wir können. Wir sind ein winzig kleiner Tropfen. Das ist unsere Firma. Unser Team ist gerade mal 7 Leute groß. Was wir eben haben, ist dieser Fokus, diese Passion für Software und für die Domäne, in der wir tätig sind. Und unsere Kunden auf der anderen Seite haben einen Fokus auf ihr Business und wollen eine Lösung, die einfach funktioniert. Und sehr häufig ist es so, dass wir mit Kunden zu tun haben, die sagen, hey, ich bin im Projektgeschäft, ich möchte euer Timecockpit nutzen, aber eigentlich, ich will mir keine Gedanken darüber machen, wie viele Server ich dafür noch kaufen muss und wie ich die absichere und was, das dauert alles viel zu lange. Ich möchte eine Lösung, die einfach funktioniert und ich will sie am besten in 3 Minuten einsatzbereit haben. Das war mal so die Prämisse und da sind wir eben auf Azure gestoßen. Azure hat für mich, oder Cloud Computing generell, hat für mich einen riesengroßen Faktor. Und das ist Economy of Scale, Industrialisierung der IT. Wir profitieren davon, dass Microsoft kein kleines Datacenter betreibt, nicht ein Datacenter betreibt, sondern wie wir gehört haben, über 100 Datacenter betreibt und das seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Und Economy of Scale bedeutet, dass hier die Kostenvorteile der Standardisierung im großen Maße so richtig schlagend werden. Amerikaner sagen auch manchmal standing on the shoulders of giants. Ja? Wir stehen auf diesem Riesen obendrauf, der Kostenfaktoren nutzt, wir haben es gehört, Power Usage Efficiency von 1, irgendetwas mit ganz kleinem irgendetwas hinten dran, Kosten, die kontinuierlich sinken und nicht steigen, einfach weil diese Standardisierung und Industrialisierung möglich ist. Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe mir das vorher vielleicht überlegt, dass ich das noch machen möchte. Wer hat denn Azure schon mal gesehen? Okay, die meisten. Dann brauche ich, schauen wir mal, ich habe es im Hintergrund aufgemacht, so sieht das Portal zum Beispiel aus. Und wissen Sie was, eine kleine Demo machen wir. Ich bin so begeistert von dem Ding, also zeige ich es Ihnen ganz kurz. Wie ist das zum Beispiel in Azure? Was meine ich mit Industrialisierung und Standardisierung? Wie ist das, wenn wir zum Beispiel einen Datenbankcluster aufbauen wollen? Einen 3-Knoten-Datenbankcluster mit voller Verschlüsselung, mit Backup, mit allem drum und dran. Wie komplex ist das? Sie können mal drüber nachdenken, falls Sie noch nicht in der Cloud sind, was das bedeuten würde, wenn Sie das intern machen. MS Demo Server 1. Dann wählen wir uns zum Beispiel die Lokation aus. Wo wollen wir denn hin? Ich möchte zum Beispiel nach Nordeuropa. Das klingt gut. Eine leere Datenbank ist gut. Dann wählen wir uns, vielleicht auf Auswählen klicken, das wäre gut. Ja. Dann wählen wir uns hier aus, wie groß denn der Server sein soll. Dann nehmen wir zum Beispiel so ein S0, das klingt doch gut. Dann drücken wir auf Erstellen Und das war's. Was wir jetzt gerade tun, ist, wir erstellen einen 3-Knoten-Datenbank-Cluster, den ich mit weiteren 5 Klicks in ein zweites Datacenter replizieren könnte. Ich lege meine ganzen Verschlüsselungsschlüssel an, ich bekomme eine Firewall vorne dran, die ich noch konfigurieren kann, wenn ich will. Der schützt mich vor Denial-of-Service-Attacken mit allem drum und dran und dafür bezahle ich ein paar Euro im Monat. Das ist Industrialisierung. Wenn man das individuell aufbauen will, by the way, der Datenbank-Cluster ist hiermit fertig. Wir haben ihn angelegt. Ja, das war's. Mehr ist nicht zu machen. Ich mache diese Demo öfter, speziell wenn ich mit Projektleitern oder technischen Entscheidern zu tun habe, die mir erzählen, dass sie zuletzt vor 10 Jahren selbst mal Administrator waren und sich um Serverfarmen gekümmert haben. Wenn die das sehen, dann erkennen die, was ich damit meine, wenn ich sage, wir nutzen Economy of Scale und nicht nur Economy of Scale in Sachen Kosten, sondern auch Sicherheit. Plattform as a Service und Cloud für mich als Unternehmer und ich setze meine ganze Zukunft, meine Existenz auf diese Plattform. Wir haben nur Azure. Was anderes haben wir nicht. Unsere Kunden vertrauen uns, unsere Kunden vertrauen auch auf Azure. Die Sicherheit, dieses Niveau wird leistbar durch Azure. Das ist ein wesentlicher Gedanke. Sie wird machbar. Das könnte ich sonst gar nicht machen. Leistbarkeit ist für mich auch wichtig, Sicherheit, es geht nicht, natürlich Datenschutz haben wir heute schon viel gehört, Datensicherheit haben wir auch schon viel gehört über Cluster und ähnliche Dinge, aber Sicherheit bedeutet auch Weiterentwicklung, bedeutet Kosten, kann ich mir das in Zukunft leisten und für uns als Software-as-a-Service-Anbieter, vielleicht sind IT-Abteilungen von größeren Unternehmen hier oder sie sind selbst Softwareanbieter. Da bedeutet Sicherheit für mich auch, dass ich ein Business habe, dass ich Umsatz machen kann mit Kosten, die in einer sinnvollen Relation daneben stehen. Und hier bedeutet wiederum Platform as a Service und Cloud und im speziellen Azure, weil wir auf der Microsoft Software entwickeln, für mich Sicherheit. Warum? Weil ich auf sehr hochentwickelten und wieder standardisierten Diensten aufsetzen kann und mich nicht mit den Details auseinandersetzen muss. Ich kann Added Value obendrauf produzieren und kann mit allen, selbst den größten Konkurrenten auf der ganzen Welt, auf Augenhöhe konkurrieren, weil ich diese Werkzeuge nutze. Meine, wenn Sie so wollen, Produktionstiefe geht nicht so weit runter, dass ich es mir selbst leisten muss, dass wir ein ganzes Heer an Administratoren, Administratorinnen da drinnen sitzen haben in unserer Firma. Nein, wir haben 7 Leute, Anzahl Administratoren, 0. Wir haben keine dedizierten Administratoren. Wir betreiben Stand heute roundabout 150 Datenbankcluster. Ich würde mal sagen so 15 bis 20 Webfarmen, die elastisch hoch und runter skaliert werden, je nachdem, wie wir es brauchen, für uns selbst, für TimeCockpit, teilweise im Auftrag von Kunden, die ebenfalls solche Sachen brauchen. 0 Administratoren. Es ist heute schon öfter gefragt worden, ja, wie ist das mit den Service Packs? Sie haben recht. Es ist bis zu einem gewissen Grad Verantwortung, die ich abgebe. Hier spielen Standards eine riesengroße Rolle. Wir reden über Industrie, über industrielle Fertigung von Software. Und es ist sehr wichtig, dass man den Best Practices, die Microsoft formuliert, folgt, damit Microsoft mehr oder weniger problemlos, eigentlich in den letzten 5 Jahren immer problemlos, Patches zum Beispiel installieren kann, Versionen updaten kann. Ich nehme ein konkretes Beispiel, weil ich muss es immer greifbar machen. Wem sagt ein Pudel was? Also ich meine nicht den Hund, sondern die SSL-Attacke, die vor einiger Zeit, ja, ein paar? SSL, eine alte Version, ein Standard, wurde einfach unsicher. Es gibt einen neueren Standard, der heißt TLS. Ja, wie lange hat es für uns gedauert, um diesen Sicherheitsmechanismus in alle unsere Webcluster einzubringen? Ja, sie waren einfach da. Als ich nachgesehen habe, waren wir schon sicher. Wegen industrieller Fertigung. Microsoft patcht nicht einen Server, sondern macht es überall. Und hier hat man auch in der Cloud die Verantwortung, sich zu entscheiden. Will ich selbst Kontrolle, dann bekommen Sie, ich schaue jetzt in Ihre Richtung, weil Sie die Frage gestellt haben, einen virtuellen Server und entscheiden selbst, wann welche Patches Sie einspielen. Diese Strategie verfolgen wir nicht. Wir geben lieber diese Verantwortung ab und nutzen fertige Plattform-Services. Das soll dieses Bild veranschaulichen. Wir sagen einfach, Microsoft, ihr betreibt das. Es gibt ordentliche Verträge, es gibt ordentliche Vereinbarungen, es gibt Standards, an die wir uns halten. Und im Rahmen dieses gesamten Vereinbarungswerks bewegen wir uns und dann klappt das wunderbar, weil die können Economy of Scale nutzen und wir können uns auf das fokussieren, was wir eigentlich machen wollen. Moodle war da ein sehr gutes Beispiel. Wir betreiben eine einzige virtuelle Maschine, das ist, by the way, ein Linux-Rechner, das ist ein Reverse Proxy, der ist so klein, deshalb verwalten wir ihn selbst. Alles andere sind Plattformdienste in einer Art und Weise, wie Sie es gerade gesehen haben, so ein Datenbankcluster, dann sind es eben noch Webcluster und ähnliche Dinge, nur das managen nicht wir, das macht Microsoft für uns. Und die Martina hat vorher was ganz Wichtiges auch gesagt, zum Thema auch, was Patches betrifft und ähnliches, man macht einen Hotline-Case auf und so weiter. Ich kann Ihnen aus 5 Jahren Erfahrung sagen, dass dieses, und jetzt verwende ich bewusst ein negatives Bild, dieses Ausgeliefertsein etwas ist, an was man sich gewöhnen muss. Ja, es gibt Ausfälle. Es kann passieren und es ist in den vergangenen 5 Jahren passiert, dass unsere Datenbankcluster oder ein Teil davon oder einer mal nicht erreichbar waren. Wissen Sie, was ich dann tue? Ich lehne mich zurück, ich schaue mir an, wer ist betroffen, ich kommuniziere mit den Kunden und ich vertraue darauf, dass das Ding wieder funktionieren wird. Und das ist auch so. Nach 10 Minuten, 30 Minuten, was auch immer, im Rahmen dieser 99,99% ist dieses Ding einfach wieder da. Was habe ich getan? Nichts. Ich habe nicht mal einen Hotline-Case eröffnet. Das ist automatisiert gemonitort, das wird automatisiert überwacht, da werden auch automatisiert Gegenmaßnahmen eingeleitet. Ich kann mich darauf verlassen, ich habe einen verlässlichen Partner, der sich um die Plattform kümmert. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist es, den Kunden zu helfen, diese Zeit zu überbrücken, in unserer Software Funktionen einbauen, die es ihnen problemlos ermöglicht, in einer Art Offline-Szenario, ähnlich wie beispielsweise Microsoft Outlook, weiterhin auf ihre Daten zugreifen zu können. Das sind dann Dinge, auf die ich mich gerne konzentriere. Und das ist auch die Antwort, die ich glaube, da oben kam vorher die Frage zum Thema Weitergabe von Folgeschäden und ähnliche Dinge. Sie können das nicht weitergeben. Microsoft macht einen klaren Schnitt. Das bieten die. Darüber hinaus ist es die eigene Verantwortung. Wollen Sie mehr Sicherheit, dann müssen Sie diese Sicherheit selbst entweder auf Basis der Cloud oder auf Basis von Software, Techniken, wie auch immer, wie zum Beispiel Offline-Fähigkeit, wie es wir bauen, selbst erstellen. Das ist Ihre Verantwortung. Gibt es einen klaren Schnitt. Es ist Tatsache, dass viele Leute sich unwohl fühlen bei dem Gedanken an die Cloud. Klar, man vermischt sehr häufig private Angebote und Business-Angebote und es gibt in vielen Bereichen ja Dinge, die man so liest, die nicht gerade vertrauensbildend sind. Was ich hier verwendet habe, ist die sogenannte Empathy Map. Sie gefällt mir immer recht gut. Wir reden in der Cloud sehr häufig über die unteren beiden Teile, über die Vorteile, also über das, was unsere Kunden wollen und brauchen, über das, was sie im Moment an Schwierigkeiten haben, der Pain-Bereich. Darüber diskutieren wir und ich habe bis jetzt die ganze Zeit über die Fakten gesprochen, die prüfbar sind, die auch funktionieren. Nur Tatsache ist es, dass es einen großen Bereich oben gibt, und da stimme ich der Martina zu 100% zu, das hat sehr viel mit Bauchgefühl, mit Vertrauen, was hört man, was liest man, was sieht man, mit solchen Dingen zu tun. Und damit muss man sich definitiv, wenn man in die Cloud geht, auseinandersetzen. Sie müssen sich mit den Bedenken Ihrer Mitarbeiter auseinandersetzen, wenn Sie interne IT sind. Die meisten internen IT-Anbieter haben mehr mit uns gemeinsam als mit vielen anderen Softwareherstellern. Denn früher, vor 10 Jahren, war mein Geschäft, Software zu entwickeln. Dann habe ich meine Software an eine IT-Abteilung gegeben und eigentlich war die IT-Abteilung der Software-as-a-Service-Provider für die Endkunden im Konzern. Jetzt habe ich es etwas anders. Jetzt sage ich, ich nehme diese Verantwortung rein. Und wissen Sie was? Da ist noch ein Gedanke vielleicht wichtig. Da ist Microsoft für mich der ausgewählte Partner auch deshalb, weil wir Microsoft die Möglichkeit gibt, dass wenn ich mit einem Kunden zu tun habe, der wirklich sagt, hey, ich nutze Economy of Scale selbst, ich bin selbst groß genug, ich habe ein groß genuges Rechenzentrum, ich will aber trotzdem dein Timecockpit haben, dann können wir Timecockpit liefern und auch betreiben. Ja, wir haben einen Kunden, einen einzigen, das ist selbst ein Rechenzentrumsanbieter, der hat selbst ein riesengroßes Rechenzentrum und der hat zu mir gesagt, ich würde unglaubwürdig, wenn ich mit meinen internen Applikationen in die Cloud gehe. Das habe ich absolut nachvollziehen können und dort läuft exakt die gleiche Codebasis wie im Microsoft Data Center, aber eben in einer Private Cloud. Alle anderen Kunden haben das eben nicht, die waren zu klein und haben gesagt, das, was ihr mir hier bietet, das ist okay, aber natürlich müssen wir uns mit dem oberen Ding auseinandersetzen und ja, hier habe ich einen wesentlichen Schlüssel und der heißt für mich Transparenz. Das ist das, wie wir dieses Thema angehen. Wir gehen raus und machen ganz klar, wie wir unsere Software betreiben. Wir haben White Paper, wo wir unseren Kunden gegenüber klar machen, wie wir die Azure Services im Hintergrund nutzen. Wir geben jedem unserer Kunden die uneingeschränkte Möglichkeit, auf alle seine Daten immer zuzugreifen. Natürlich im Rahmen des Berechtigungskonzepts, das der Kunde selbst in unserer Software aufsetzt. Aber die Administratoren, die Time Cockpit Administratoren, können alle Daten des Kunden jederzeit lesen, bekommen, wenn sie wollen, ein exportiertes Backup. Man bezeichnet so etwas auch als Escrow Services, damit sie, wenn sie wollen, die Daten jederzeit auch bei sich haben. Könnte ja sein, für die absolute Katastrophe, für diejenigen, die sich nicht fragen, sind wir jetzt paranoid, sondern für diejenigen, die sich fragen, sind wir eigentlich paranoid genug? Für die ist es wichtig, eine Kopie zu haben, einen regelmäßigen Export zu haben, um auch für den absoluten Katastrophenfall gerüstet zu sein. Und da ist es ganz wichtig, dass man Software-as-a-Service-Lösungen in Azure so baut, dass die Kunden die Kontrolle darüber haben und sich die Daten auch holen können, wenn sie sie haben wollen. In den meisten Fällen regeln sich diese Dinge im Laufe der Zeit von selbst, aber es gibt Kunden, ich mache wieder Beispiele, Vertrauen. Ja? Wie die Martina gesagt hat bei Office 365, erstmal die Zehen ins Wasser halten und dann mehr. Wir haben Kunden, die sagen, okay, wir nehmen Time Cockpit, ist ein tolles Service, aber die Verrechnung, die machen wir nicht in Time Cockpit, denn wir sind noch nicht so weit, dass wir zum Beispiel die Preisinformationen, was verlangen wir pro Stunde für Projekte, die wollen wir noch nicht in die Cloud stellen, die wollen wir euch noch nicht geben, da sind wir uns noch nicht sicher genug, da holen wir uns lieber die Daten und die Verrechnung machen wir lokal. Das ist ein Zeh ins Wasser halten, das ist ein Probieren, das ist ein Bauen, Aufbauen von Vertrauen und im Laufe der Zeit hoffe ich, dass das Vertrauen dann so groß sein wird, dass der Kunde dann irgendwann sagt, das funktioniert so gut, diesen Schritt machen wir jetzt auch, es ist so stabil, aber es ist seine Entscheidung. In diesem Sinn sage ich mal danke für meinen Teil und stelle mal die Frage.
Ja. Meine Frage ist folgende, wie gehen Ihre Kunden damit um, dass die Services jetzt variabel verrechnet werden? Das heißt, früher waren sie es vielleicht gewohnt, einen monatlichen Fixpreis zu zahlen.
Ja.
Und jetzt hängt es natürlich davon ab, wie ist das schon in den Köpfen der Kunden angekommen?
Vielen Dank für die Frage. Ich werde die Frage wiederholen. Wie gehen die Kunden damit um, dass hier das Kostenmodell von Investition hin zu variablen Kosten sich verändert, richtig? Mit einem Wort, sie lieben es. Wir machen sehr häufig qualitative Tiefeninterviews, es gibt auch viele Fallstudien, die wir natürlich schreiben und eine meiner Fragen, die ich immer stelle, was halten Sie von dem Thema variable Preise? Bei uns ist es so, man bezahlt pro User. Wir im Hintergrund haben ein Kostenmodell, wo wir dann natürlich im Rahmen unseres Businessmodells sicherstellen müssen, dass wir damit sowohl die Azure-Kosten als auch unsere Entwicklungskosten decken können. Ist ja klar. Und die Kunden im Regelfall lieben es, weil es so klar kalkulierbar ist. Was kostet mir ein Mitarbeiter? In vielen Fällen vorher weiß ich nicht. In vielen Fällen habe ich irgendwelche dicken Server, die stehen im Keller, die verursachen virtuelle Kosten, nämlich kalkulatorische Kosten und ich habe eigentlich keine Ahnung, was mir das kostet. Und so können die klar rechnen. Die sagen, okay, ein Mitarbeiter kostet mir ein wenig Hardware, ein Laptop, ein Mitarbeiter kostet mir eine Office 365 Lizenz, x Euro, ein Mitarbeiter kostet mir eine Time Cockpit Lizenz, 7,75 Euro im Monat, ein Mitarbeiter kostet mir Support Desk, Zendesk, ein paar Euro, ein Mitarbeiter kostet mir x für die Projekt, Strich drunter, ich weiß es genau. Der Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, geht auf Karenz, wie auch immer, ich deaktiviere diese Services, Kosten sinken auf null. Mitarbeiter kommt wieder zurück aus der Väterkarenz oder was auch immer, ja, dann schalte ich diese Services wieder ein, dazwischen hatte ich keine Kosten. Also dieses Modell, das lieben die Kunden im Regelfall und können sich sehr gut damit anfreunden. Das ist einer der großen Vorteile und der Unique Selling Proposition gegenüber Lizenzprodukten, die unsere Marktbegleiter sind. Dann herzlichen Dank.
So, auch von meiner Seite noch willkommen zur Diskussion auch. Und ich werde jetzt einen Teil der bösen Medien übernehmen als Journalist und hoffe natürlich dann auch viele Fragen aus dem Publikum. Werden wir schauen, was noch für Fragen offen geblieben sind. Es waren ja schon sehr viele interessante Themen dabei. Und ich will mal damit anfangen, was jetzt gar nicht so besprochen wurde, sind eigentlich die Kosten. Also was eben Cloud einerseits versus Outsourcing, also das ist auch schon im Publikum gefallen. Wenn Sie jetzt mit Ihren Kunden oder so reden, also was, worauf muss man da achten? Oder sind das Initialkosten, die groß sind, oder laufende Kosten? Oder was, wo gibt's, was empfehlen Sie da Ihren Kunden, wenn jetzt jemand sagt, möchte?
Kann ich? Funktioniert wunderbar. Ich werde mal die Frage beantworten. Natürlich habe ich mit Kunden zu tun, aber bei mir ist es noch extremer, denn es ist mein eigenes Geld. Es ist meine Firma, es ist meine Software, es ist meine Rechnung, die ich bekomme von Microsoft. Kosten sind sehr, sehr wichtig und das Denken in variablen Kosten, das ändert extrem viel. Denn heutzutage ist Optimieren wieder, ich sage es ganz salopp, sexy geworden. Denn wenn meine eigene Software weniger Ressourcen braucht, brauche ich weniger Server, den schalte ich ab, ich habe eine stundenweise Verrechnung und die Kosten werden reduziert. Das ist wirklich von der ganzen Denkweise ja etwas vollkommen anderes. Plötzlich schaut man auf Dinge wie beispielsweise Auslastung der Rechner und ähnliche Dinge und ich kann problemlos minimieren, ich muss nicht überdimensionieren und ich kann über Ressourcen auch problemlos wieder abbauen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ein sehr grünes Herz in meiner Brust schlägt. Ich bin selbst auch Imker, ich kümmere mich um die Natur und da spielt Green IT eine wesentliche Rolle. Und dieses Anpassen der Infrastruktur auf den tatsächlichen Bedarf hat für mich nicht nur einen Kostenaspekt, sondern auch einen Aspekt in puncto nutzloser Infrastruktur, die herumsteht und einfach nur, ja, vor sich hin altert. Das finde ich sehr schade und insofern ist das ein wichtiger Aspekt.
Wie schaut es bei Kunden aus, die jetzt eben überlegen, mache ich das intern weiter, Outsourcing ist halt auch schon gefallen, gibt es vielleicht noch, ich weiß es nicht, was dann oft ja auch mit höheren Kosten dann verbunden war, oder eben die Cloud, welche Teile in die Cloud und was raten Sie da?
Bei Office 365 ist es so, dass man eine Total Cost of Ownership Berechnung anstellen kann mit dem Kunden, wo man dann tatsächlich betrachtet, was kosten ihm die Services jetzt, welche Personalkosten hat er, welche Helpdesk-Kosten hat er, welche Rechenzentrums, Strom und so weiter. Ist ja ganz lustig, 80% der CIOs kennen den Strombedarf ihres Data Centers nicht, ja, statistisch ausgewertet. Und auch solche Dinge muss man einfach einberechnen. Und was ich sehe bei Migrationsprojekten, bei Office 365 ist das, dass ich kostenmäßig natürlich immer einen sehr großen Faktor habe bei einer On-Premises-IT und das ist einfach die Migration, die einfach alle 3, 4, 5 Jahre stattfindet. Natürlich gibt es Betriebe, die sagen, ich bleibe jetzt 15 Jahre auf dieser Software und rühre die nicht an. Ja, aber das ist nicht der Normalfall, weil ein System muss auch gewartet werden, so wie ein Auto.
Mhm. Zwei kurze Anmerkungen. Wir haben, ich glaube es war auch 2013, mit der EU gemeinsam ein Economic Impact Paper publiziert. Diesen Link, glaube ich, sollte man mitverteilen. Da haben wir uns, das war auch ein Bedürfnis der EU, einmal diese wirtschaftliche Auswirkung der Cloud zu bemessen. Wie groß ist das wirklich? Ja, und im kann man sagen, der Fakt ist 1 zu 10 bis 1 zu 15 im Durchschnitt, dass es effizienter ist. Die Probleme, die wir aber sehen bei Kunden, ist dieses Business Model. Wie kann ich es berechnen, wie ich es optimal mache? Und ich möchte ein kurzes Beispiel nennen eines Partners, die bieten Load Testing Services an. Das heißt, wenn Sie als Kunde sagen, ich habe 100.000 Clients und möchte simulieren, was passiert, wenn 100.000 Clients gleichzeitig meinen Service nutzen oder auf meine IT zugreifen. Ja? Das ist gar nicht so einfach zu machen und schon gar nicht so einfach zu berechnen. Wie gesagt, Moment, in der Cloud, wenn ich jetzt 100.000 Instanzen in der Cloud anlegt, dann weiß ich genau, was eine Instanz kostet, mal 100.000, kann ich eigentlich dem Kunden, der das Load-Testing-Szenario bezahlen möchte, genauso und 100.000 über diese Zeit mit diesem Szenario kosten so viel Geld, das ist ein interessanter Business Case. Ja. Wenn man dieses Denkmuster mal gelernt hat und ihr habt es offensichtlich bei deinem Cockpit so umgesetzt, dann weiß ich, was es wirklich bringt. Nun, ich würde sagen, viele Kunden sind noch nicht so weit, dass sie diese Modelle so aufbauen. Mhm.
Wir haben jetzt vieles gehört, was so toll und super an der Cloud ist und auch an der Microsoft-Lösung. Gibt es was, wofür das nicht gut ist? Oder gibt es auch Fehlannahmen, die vielleicht Kunden haben, wo man sagt, okay, das kann man aber nicht erfüllen mit so einer Lösung?
Ich fange gerne an. Oder magst du anfangen?
Passt. Ja, bei Office 365 ist genau das, dass viele Kunden einfach glauben, ich nehme jetzt das Service und brauche überhaupt keine lokale IT mehr und brauche mich um nichts mehr kümmern. Das ist so ein typisches Beispiel, das ich hier drinnen habe, wo ich sage, es ist dann alles draußen, liebe Microsoft, kümmere dich darum. Wäre mal mein Part von Office 365 her.
Meine Antwort geht in eine ähnliche Richtung. Man vergisst oft, dass die Cloud weit weg ist und dass man das Netzwerk braucht. Und es ist recht schön in der Theorie zu sagen, Internet is everywhere, aber wer heute so wie ich von Wien nach Linz mit der Bahn fährt und da im Internetbrowser alles im Thin Client erledigen will, der wird merken, dass das einfach nicht ordentlich funktioniert. Offline-Szenarien, Clients, die nicht ganz dünn sind, sondern wo gewisse Dinge gecached werden, wo man sich darum kümmert, dass man vorbereitet ist, falls die Cloud kurzfristig oder für ein paar Stunden nicht da ist, sind entscheidend. Und insofern glaube ich, was ist nicht geeignet für einen unternehmenskritischen Betrieb, reine Cloud-Lösungen, wo ich wirklich zu 100% am Netzwerk und am Internet hänge, aber Netzwerktechnisches einfach nicht sicherstellen kann. Da brauche ich mehr und da bin ich wieder ein wenig bei der lokalen Infrastruktur. Ja.
Aber das heißt, wie sind dann aber die Skalierungseffekte, wenn ich dann trotzdem eine große lokale Infrastruktur brauche oder Techniker brauche?
Ich brauche keine große lokale Infrastruktur. Das ist so wie bei Outlook oder bei Timecock, das ist so, ich installiere den Client, ich gebe User-Passwort ein und dann habe ich die Dinge einfach lokal. Und wenn das Netzwerk gerade nicht da ist, arbeite ich weiter und wenn es nach einer Stunde wieder da ist, synchronisiert es sich und alles ist gut. Das ist so wie bei Outlook, nur wenn ich davon ausgehe, dass ich nur irgendein mini-dünnes Notebook habe von einem Mitbewerber von Microsoft zum Beispiel, wo alles in der Cloud liegt und immer in der Cloud liegt, dann ist es halt manchmal recht unangenehm.
Ich habe da letztes Jahr ein bisschen mithelfen können bei einem Buch, ja, und war eine interessante Diskussion mit diesen Security-Experten, war die erste Aussage, ah, wenn die Internetverbindung down ist, kann ich in der Firma nicht mehr arbeiten, kann nicht in die Cloud gehen. Also Moment, denken wir mal über was anderes nach. Ihr betreibt einen Webshop bei euch im Haus. Wenn die Internetverbindung down ist, können die Kunden nichts mehr kaufen. Ist es wichtig für euch, dass die Kunden was bestellen? Ja, das wäre schon praktisch. Also es sollte entweder die Internetverbindung nicht down sein oder eine andere Lösung. Dann haben wir uns geeinigt, okay, legen wir den Webshop in die Cloud, weil das ist eine Lösung für die Kunden, damit sie kaufen können. Ja? Und dann gibt es dieses Backend, dieses Order Processing, dieses klassische, diese Abarbeitung dieser Bestellung und so weiter. Ja? Es ist eigentlich gar nicht so kritisch, wenn die Internetverbindung einmal down ist. Sobald ich die Bestellung herinnen habe, kann ich sie on-premise bearbeiten. Was wir dabei gelernt haben in dieser Security-Diskussion, die Architektur, diese Topologie der Lösung wird entscheidend. Der Trend geht sehr stark in der IT-Industrie in die Richtung, Lösungen für Kunden zu entwickeln, damit rauszugehen in die Cloud, für das Backend-Processing vielleicht on-premise zu bleiben. Dort habe ich vielleicht auch andere regulatorische Umfelder, da werde ich, wo ich das so machen muss. Aber das Learning war, die Architektur wird wieder wichtiger.
Ja. Das ist heute auch schon kurz gefallen. Ja, was passiert, wenn wirklich was passiert? Also wenn jetzt, gut, die Ausfälle, die Verfügbarkeit, das ist irgendwie abgedeckt. Aber wenn es darüber hinausgeht oder wenn wirklich zum Beispiel ein riesiges Sicherheitsleck passiert, und ich meine, das ist großen Konzernen schon passiert, wie schaut es da rechtlich aus, wenn ich jetzt eben für wenn ich einen Microsoft-Service nehme oder einen Cloud-Service nehme und der wird gehackt, so wie Sony, und meine Kunden sagen, ja, aber da sind jetzt die Daten meiner Kunden in die Open, was habe ich da für eine rechtliche Handhabe? Also bin ich dann schuld als Unternehmen, das den Cloud-Anbieter nimmt, oder kann ich da mich dann schon an Microsoft wieder wenden?
Also derjenige, der die Daten verwendet, also der Auftraggeber ist immer verantwortlich dafür, dass diese Daten sicher verarbeitet werden. Ganz grundsätzlich einmal. Da ist kein Unterschied zwischen Cloud und Non-Cloud. Der große Unterschied, glaube ich, liegt darin, wenn ich in der Cloud bin, also und vielleicht noch einen Schritt zurück, wenn ich einen, und das österreichische Recht kennt dazu, diese sogenannte Data Breach Notification Duty, wenn Daten, wenn ich davon Kenntnis erlange, dass meine Daten in großem Umfang missbräuchlich verwendet werden, dann muss ich die Betroffenen darüber in Kenntnis setzen. Das gibt es seit 2 Jahren, 3 Jahren. Der große Unterschied, den ich sehe zwischen On-Premise-Halten der Daten und Cloud, dass wenn ich sie in der Cloud habe, habe ich wahrscheinlich viel früher davon Kenntnis, weil so wie Microsoft das auch macht und sich auch rechtlich dazu, vertraglich dazu verpflichtet, ist, wenn es einen Incident gibt, dann müssen die den Vertragspartner davon informieren, also mich als Auftraggeber. Und wenn der Incident entsteht, dann weiß ich unmittelbar darüber Bescheid. Wenn das bei mir on-premise liegt, na, dann kann das sein, dass das Tage dauert, bis ich weiß, ich habe ein Datenleck. Mhm. Ein großer Unterschied zu sehen.
Aber was bedeutet es dann im Konkreten? Also wenn jetzt ein Kunde von mir, werden Daten gestohlen, das ist auch geschäftlich für den relevant, klagt er dann mich wahrscheinlich, weil ich ja nicht auf die Daten aufgepasst habe. Und was mache ich dann? Also kann ich dann wieder zu Microsoft gehen und sagen, hey, aber du hast die Daten nicht sicher verwahrt, oder wie schaut das aus, also in diesem Weitergeben?
Also bis zur Klage ist es, glaube ich, ein relativ weiter Weg, denn zunächst muss einmal, wenn ich als Auftraggeber geklagt werden kann, muss irgendwo ein Schaden entstehen oder ich muss irgendwo eine Vertragsverletzung begehen, damit mir gegenüber jemand eine Klage einbringen kann als Auftraggeber. Ich habe natürlich auch der Microsoft gegenüber als Auftraggeber sicherzustellen, dass die Pflichten, die ich habe, auch die Microsoft mir gegenüber einhält, und das tut sie, indem sie sich in den Online Services Terms auch dazu verpflichtet. Also ich habe an sich die Haftungskette durchaus gegeben hier.
Also es ist schon erwähnt worden heute, wir sind eben in der Rolle des Dienstleisters und sozusagen der Kunde, der uns beauftragt, ist sozusagen in der Auftraggeberrolle. Und im Sinne dieser Datenüberlassung erhalten wir Weisungen vom Kunden, und die sind sozusagen vertraglich dann auch festgehalten. Und wenn solche Fälle entstehen, muss man sich einerseits die SLAs oder die Standards anschauen, die wir vertraglich zusichern, und etwaige Regress-Szenarien sind dann einfach nach den Haftungsregelungen, auch die in den Verträgen festgehalten sind, dann zu beurteilen. Mhm.
Wenn es schon um die Verträge geht, da habe ich aus dem Publikum auch schon gehört in der Pause, ja, das ist so ein bisschen friss oder stirb. Also es gibt einen Vertrag, der irgendwie für die ganze Welt gilt. Das ist ja auch nicht so toll. Da kann man dann vielleicht für Österreich nicht irgendwas oder für meinen speziellen Case nichts aushandeln. Ja, kriegt ihr diese Rückmeldung auch manchmal? Also das ist quasi die Service Level Agreements, oder das ist halt einfach ein Modell für die ganze Welt. Und was sind da Vorteile, Nachteile?
Ich kann nur eine Geschichte aus der Praxis erzählen. Wir sind ja, wie ich es vorher gezeigt habe, ein Tropfen, ein winzig kleiner. Und unsere größeren Kunden, die verhandeln immer sehr hart mit uns über unsere Bedingungen und Verträge und sonst was. Das zieht sich teilweise über Monate. Und wir bieten unseren Kunden auch die Möglichkeit an, dass sie für die Datenspeicherung den Vertrag dann direkt mit Microsoft eingehen. Und interessanterweise ist es mehrfach passiert, dass über Monate mit uns Vertragsverhandlungen stattgefunden haben. Dann hat es geheißen, naja, aber den Vertrag für die Datenbank machen wir direkt mit Microsoft. Da habe ich schon Angst gehabt. Jetzt dauert es noch Jahre, bis die den... Nein, Microsoft, Standardvertrag, das wird schon passen. Also auch hier ist wieder Economy of Scale ein Faktor, wenn man davon ausgeht, die sind so professionell, die sind so gut durchdacht, dass man eigentlich sagt, okay, hier, darauf können wir vertrauen.
Mhm. Möchten Sie vielleicht noch was dazu sagen, Herr Leitenmüller? Also im Sinne von warum muss man das so machen? Also warum gibt es einen Vertrag für alle oder?
Das Vertragswerk ist auch Teil des Economy of Scale. Also die Standardisierung ist an sich notwendig, damit es einheitlich, global gleich diesen High-Volume-Szenarien möglich ist. Ja. Das ist auch der Grund, warum wir Plattform as a Service anbieten, weil da können auch kleinere Unternehmen, ISVs, was immer sagen, okay, ich mache eine kleine Lösung und ich biete einen anderen Vertrag an, vielleicht mit anderen SLAs, mit anderen preislichen Rahmenbedingungen, was immer. Ja. Wir wollen im Endeffekt für diesen High-Volume-Bereich standardisiert arbeiten und sicher, wenn wir das global anbieten, um in allen Rechtsregimen, die es auf der Welt gibt, möglichst Fuß fassen zu können. Ja. Und das ist das, wenn man möglich. Kommen ja auch Kunden zu uns, globale Kunden, die sagen, Moment, ich will die Lösung, die Sie uns anbieten, global nutzen. Die wollen ja auch sicherstellen, umgekehrt, dass das global dann auch wirklich rechtens ist. Ja. Also, und da dann wieder von uns halt individualisiert, dann für jede Länder, das machen ist ganz schön kompliziert.
Ja. Was wir natürlich machen, wir geben die Commitments auch vertraglich ab, zu den, wie wir es heute auch gehört haben, zu den europäischen Datenschutzstandards mit Model Clauses, wo wir sozusagen auch diese Standards an den Kunden anbieten, aber was wir nicht machen können, ist dann einzeln jetzt für Kunden weiter zu individualisieren. Das würde auch dazu führen, dass der Kunde aus Produktsicht nicht mehr diese Kostenvorteile bekäme, die wir so über das standardisierte Produkt auch anbieten können.
Ein Punkt, der da immer kommt in der Vertragsverhandlung, ist Auditrecht. Ja. Darf ich dieses Datacenter jetzt auditieren? Das ist jetzt überlegen, dass ca. 3000 Kunden pro Tag bei Azure dazukommen. Würde da jeder Kunde in das Datacenter spazieren, wäre das aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr möglich. Das ist der Grund, warum wir uns auch standardisierter Auditoren, das sind große Institute, bedienen, die das stellvertretend an sich für einen Kundenkreis machen, die sektorspezifisch, branchenspezifisch diese Audits erstellen. Ja. Alles Economy of Scale.
Ja, ich würde jetzt mal, bevor wir noch einmal auch auf diese europäische Cloud und europäischer Datenschutz USA zurückkommen, vielleicht auch mal ins Publikum fragen, ob es schon ein paar Fragen gibt. Ich sammle vielleicht zwei, drei Fragen und dann schauen wir, was brennt auf der Zunge. Alle ganz eingeschüchtert. Ja.
Darf ich das kurz? Also die Frage war, werden die Audits publiziert?
Ja.
Da gibt es zwei Antworten drauf. Das eine ist ja. Wenn Sie Kunde sind, haben Sie die Möglichkeit zu subscriben, dann kriegen Sie automatisch diese Audit Reports zugeschickt. Falls Sie noch nicht Kunde sind, bitte wenden Sie sich an Ihren Account Manager. Es gibt einen Ausnahmeprozess bei uns, Ihnen diese Audits Report zur Verfügung zu stellen. Und natürlich bieten wir die Audits Reports immer.
Gibt es sonst noch Fragen oder Zwischenfragen? Sehr braves Publikum. Ja, dann gehen wir nochmal zu dieser europäischen, zu einer europäischen Diskussion. Also das ist ja auch in den, da ist ja auch die EU nicht ganz unbeteiligt. Da ist ja die EU auch nicht ganz unbeteiligt, die auch von einer europäischen Cloud spricht und europäische Cloud-Anbieter. Und die Frage ist ja da schon, wo steht Microsoft oder auch andere große Konzerne, die eben ihre eigenen europäischen Datencenter haben, aber dann doch immer wieder auch zwischen den Stühlen sitzen, eben mit Patriot Act oder und dem europäischen Datenschutzgesetz. Was müssten so Konzerne, also sehen Sie, wenn zum Beispiel die EU sagt, nein, wir wollen eine europäische Cloud, sehen Sie, dass so US-Konzerne überhaupt eine Chance haben, auch als europäische Cloud zu gelten, rechtlich?
Ja, absolut. Also wie ich heute schon im Vortrag kurz angesprochen habe, sofern die Datenhaltung in der EU erfolgt oder im EWR erfolgt, habe ich genauso als US-amerikanisches Unternehmen eine EU-Cloud angeboten. Der einzige Unterschied, der zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen oder dem Tochterunternehmen und einem rein europäischen Unternehmen ist der, dass ich diese Patriot Act Anwendbarkeit formell habe, nur dass ich beim europäischen Unternehmen ja genauso einem derartigen Regime unterliege. Ich habe das vorhin kurz ausgeführt, diese Datenzugriffsrechte von Behörden und Regierungen existieren überall. Die existieren auch in der Europäischen Union, in jedem Land. Das heißt, auch die rein europäischen Anbieter sind einem solchen Regime ausgesetzt. Das ist das eine. Und das zweite ist, die US-amerikanischen Unternehmen oder die Tochtergesellschaften der Unternehmen wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, dass über Patriot Act derartige Zugriffe erfolgen und mit Recht und mit Erfolg.
Aber eben, es gibt ja Leute, die einfach sagen, okay, ja, es ist schon schlimm genug, dass meine eigene Regierung irgendwie zugreift. Das brauche ich nicht noch die USA, die dann irgendwie, oder die NSA, die dann noch zugreift. Von daher ist es ja aus Kundensicht natürlich schon so, dass ich sagen kann, ja, am liebsten wäre natürlich, dass die USA zum Beispiel nicht zugreifen können, auch über irgendwelche Gesetze, die es halt gibt.
Ich glaube, an dieser Stelle ist es auch ganz gut, dass man einmal erwähnt, es gibt einen sogenannten Transparenzreport, der veröffentlicht wird, nicht nur von Microsoft, sondern auch von Google, Facebook und so weiter, wo ich dann auch abfragen kann, welche Zugriffe tatsächlich erfolgt sind von Regierungsbehörden. Und 2012, wo der das erste Mal veröffentlicht worden ist von Microsoft, war das so, dass Österreich in diesem Report nicht drinnen war. Und ich habe dann dem Team geschrieben, was ist da los, ihr habt Österreich vergessen. Ne? Und einer der Gründe war, dass einfach Österreich damals keine Anfrage gestellt hat an Microsoft. Also auch das gibt es. Das ist eine öffentlich zugängliche Webseite, wo ich das abfragen kann und dann auch sehe, welche Zugriffe es gibt.
Ich würde auch noch gerne einen Kommentar dazu abgeben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man die Daten hier kategorisiert und sich darüber im Klaren ist, welche Daten wie heikel sind. Und niemand hält mich davon ab, dass ich die Daten verschlüssle, bevor ich sie in die Cloud stelle. Und zwar mit starken Verschlüsselungsalgorithmen und diesen Verschlüsselungs- oder Entschlüsselungsschlüssel nicht in die Cloud packe. Bei Time Cockpit machen wir das zum Beispiel. Es gibt dort sehr, sehr heikle personenbezogene Daten und die landen natürlich in der Cloud, aber nur verschlüsselt. Und der Verschlüsselungsschlüssel, der verlässt den PC nicht. Insofern kann ich die Cloud auch für solche heiklen Daten nutzen, aber ich glaube, diese Kategorisierung ist entscheidend, weil wenn ich nur die verschlüsselten Daten in der Cloud habe, dann kann ich natürlich viel weniger Services nutzen. Das ist ganz klar. Also diese Einschränkung kann ich nur akzeptieren, wenn es wirklich heikle Dinge sind.
Das ist nur zu der europäischen Cloud anmerken, ja, weil das habe ich erwartet, dass da was kommt in die Richtung. Ich habe das Memo von der Europäischen Kommission da rausgesucht, wo drinnen steht, ja. Die Kommission ist strongly against Fortress Europe. Es gibt keine Absicht, ein europäisches Datacenter zu bauen, eine Festung zu errichten, weil das wird auch nicht die Economy of Scales Ziele erfüllen, die wir erreichen. Im Gegenteil, das Ziel ist, einen homogenen Binnenmarkt zu schaffen, dass das Interoperability Standards existieren, und sie haben das genannt, diese High Standards of Data Protection, Security and Interoperability and Transparency erreicht werden, damit an sich der wirtschaftliche Vorteil auch wirklich genutzt werden kann. Dieses Memo möchte ich wirklich jedem empfehlen, es ist extrem gut geschrieben, es geht auch darauf ein, dass in der Cloud die Daten sicher sind, unter gewissen Voraussetzungen, also on-premises, und was das in der EU bedeutet, ja, wenn wir diesen Schritt gehen würden. Ja.
Aber eben eine Forderung der EU war ja schon, dass die Daten nicht die EU verlassen dürfen, und da geht es jetzt halt auch um den Safe Harbor Act, und da weiß man nicht genau, was passiert, also das ist ja noch nicht ganz klar, ob der dann gekippt wird, und die Frage ist jetzt schon, wenn jetzt zum Beispiel die EU wirklich sagt oder das Parlament, na, kein Safe Harbor mehr, was wird das zum Beispiel bedeuten für eine Cloud-Lösung von Microsoft, also was mache ich dann als Kunde?
Darf ich das gleich übernehmen? Das ist kein Unterschied. Das ist kein Unterschied, weil der Safe Harbor Act ist ja nur dann anwendbar, wenn die Daten die EU verlassen. Und wenn ich als Microsoft und auch wenn es ein US-Unternehmen ist, ein europäisches Datencenter habe, dann habe ich eine European Cloud, dann brauche ich das Safe Harbor Act nicht mehr.
Und neben Safe Harbor ist es sozusagen bei uns auch vertraglich eingebettet, die Standardvertragsklauseln. Ne? Und dadurch geben wir auch dieses Commitment ab zum europäischen Datenschutz. Also auch wenn Safe Harbor sozusagen aus welchen Gründen noch immer jetzt nicht mehr greifen würde, dann noch sozusagen zusätzlich das Angebot von den Model Clauses in unseren Verträgen.
Aber es gibt ja trotzdem gewisse Daten, die halt eben auch aus technischen Gründen dann übertragen werden oder halt Europa verlassen. Also es ist ja in dem Sinn, das haben wir heute auch gehört, dass es hin und wieder, also dass zwar die primären Daten halt gespeichert werden in Datenzentren in Europa, aber das, um alle Dienste zu nutzen, zum Beispiel die Identifizierung, dass das halt schon in die USA geht. Wäre das dann nicht betroffen von dem Aussetzen dieses Patriot Act, des Safe Harbors Abkommens?
Das mit dieser Routable Information ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja. Es wird kein E-Mail mehr funktionieren. Die E-Mail-Adresse ist eine Routable Address, die muss repliziert werden in den Directories, damit das E-Mail-Routing überhaupt funktioniert. Wenn wir das global verhindern, wird spannend, wie wir über E-Mail in Zukunft kommunizieren wollen. Also ein paar grundsätzliche Dinge, glaube ich, werden sehr wohl erhalten bleiben.
Ungeachtet auch dessen, bei dem Ausfall von Safe Harbor bleibt in unseren Verträgen auch die Einbettung von den EU Model Clauses für unsere Kunden, und das würde sich sozusagen ja nicht auswirken.
Ja, eine.
Das war an sich schon die Antwort von vorhin, ist darauf anwendbar, nämlich dann bleiben immer noch die EU-Model-Clauses über, die das abdecken.
Es gab da noch eine Wortmeldung.
Ich hätte noch eine Frage zur Verschlüsselung, die Sie vorher angesprochen haben. Ich glaube, da muss man ziemlich stark unterscheiden zwischen einem Zero-Knowledge-Provider, wie Sie wahrscheinlich angesprochen haben, wenn Sie sagen, der Schlüssel, die Daten werden lokal verschlüsselt und danach erst übertragen.
Ja.
Weil das, was auch die Frau Grohn gesagt hat, natürlich kann ich das Digital Rights Management von der Microsoft verwenden. Für mich habe ich da ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil zum einen stellt Microsoft die Schlüssel aus und hält auch die Daten. Wenn ich einen Drittanbieter für meine Schlüssel habe und jemand anderen für die Daten, dann ist es so ein bisschen Gewaltenteilung. Aber in dem Fall ist es halt alles in einem Pot. Es ist jetzt, wie Sie es vorher gesagt haben, vielleicht muss man ein bisschen paranoid sein, um sich damit zu befassen, aber letztendlich bleibt dieser fahle Beigeschmack, dass man sagt, man hat einen Provider, der beides macht. Und es ist keine Trennung.
Ich würde gerne auf beide kurz eingehen. Ja, Nummer eins, das, was Sie gesagt haben, vollkommen richtig. Die Schlüssel müssen nicht in die Cloud. Wenn ich aber trotzdem Cloud-Dienste zur Verarbeitung nutzen möchte, dann wäre es zumindest nützlich, wenn die Schlüssel so aufbewahrt sind, dass ich zumindest am besten in Hardware nach Industriestandards auditierbare Schlüsselzugriffe habe. Und zum Beispiel Azure bietet eine Komponente, die sich so gut wie kein anderer Mittelständler, den ich kenne, im lokalen Datacenter leistet. Die kann man um ganz wenig Geld kaufen, das ist der sogenannte Key Vault Service. Und dort habe ich von außen auditierbare, ISO-zertifizierte, in Hardware gegossene Schlüsselverwaltungsmaschinen drinnen stehen. Und da kann ich zum Beispiel das aufzeichnen lassen und von einem externen Prüfer dann sicherstellen lassen, wer hat denn alle auf meine Schlüssel zugegriffen. Und dann habe ich zumindest die Information, ob es da ist oder nicht. Das wäre wieder so klassisch, das leistet sich sonst fast keiner. In Azure ist es leistbar. Und in Ihre Richtung wollte ich nur kurz was Praxisrelevantes sagen. Wir zum Beispiel nutzen Azure Active Directory Stand heute nicht für unsere Endkunden. Aber das ist das Schöne an Standards. Azure Active Directory unterstützt plattformunabhängige Industriestandards. Wenn wir technischer wären, OAuth 2, OpenID Connect, das sind mittlerweile Oasis-Standards. Und es gibt Open-Source-Komponenten, die genau die gleichen Standards unterstützen. Das heißt, für uns als Provider, wir setzen auf den Standards auf. Wenn ein Kunde sagt, er möchte gerne Azure Active Directory nutzen, dann spielt Microsoft hier brav mit und implementiert die Standards. Und für unsere interne IT nutzen wir diese Open-Source-Komponenten, um nicht abhängig zu sein von Azure Active Directory. Und die implementieren genau die gleichen Standards. Macht für uns keinen Unterschied. Economy of Scale, es läuft immer wieder auf das Gleiche raus.
Und bevor der Harald zu Wort kommt, noch ein letztes Office 365 angeht. Natürlich bleiben Sie paranoid. Verwenden Sie einfach Ihren eigenen Key und spielen den dann ein. Auch die Möglichkeit haben Sie. Dann wird verschlüsselt mit Ihrem Key über Office 365 Services hinaus. An und dazu mal mussten Sie dazu noch nach Redmond fliegen und dann dort Ihre Keys selber persönlich einspielen. Mittlerweile geht das auch remote, aber dann hätten Sie auch dieses Problem gelöst.
So, Rights Management Service gibt es ja ein, gibt es drei Level. Ja. Sie vertrauen uns. Bei uns vertrauen, auch einmal nur kurz erwähnen, was dann passiert. Zweiter Level ist Bring Your Own Key. Ja. Da gibt es Partner von uns, die auch die Stores in Hardware zur Verfügung stellen, die sie on-premise betreiben können. Dann brauchen sie einen Key-Management-Prozess im Haus, der sicherstellt, dass der Key nicht verloren geht. Sie kennen das sicher. Und dann gibt es Protokolle, die von diesem Hardware-Storage-Modul zu einem Hardware-Storage-Modul wie Key Vault in der Cloud diesen Key übertragen können. Ja. Dann gibt es noch den dritten Level, den Audit Level, wo auch jede Key Usage genau protokolliert wird. Beim ersten Fall, ja, wenn Sie uns vertrauen, wir kriegen immer die Frage, steht, wir behaupten auch, wir stellen keine Backdoors, wir geben Government keine Schlüssel oder so irgendwas. Wie kann man das sicherstellen? Ja? Wir haben ein sogenanntes Government Security Program, ja, wo in sich fast jedes Land für die Regierung gedacht. In Österreich ist es das Innenministerium, mit uns eine Partnerschaft angeben, wo das Innenministerium oder Leute dort Zugriff auf die Sourcen erhalten und das verifizieren, was wir behaupten. Also die können an sich diese Sourcen kompilieren, können auf den Compiler schauen, können an Binary compare machen und sagen, okay, das Ergebnis entspricht genau dem, wie es wir betreiben, um das sicherzustellen, was wir hier wirklich behaupten. Das ist diese Third-Party-Validation, die ich da in meinem Vorgehensmodell.
Aber zur Verschlüsselung habe ich auch noch eine Frage. Also wie viel Verschlüsselung kann man eigentlich brauchen, um auch Cloud, die Vorteile der Cloud oder dieser Economy of Scale überhaupt nutzen zu können? Weil Verschlüsselung ist, glaube ich, schon ein großes Thema, auch jetzt gerade mit NSA und Schutz.
Grundsätzlich so, dass ich bis zu 100% verschlüsseln kann meiner Daten und die dann auch zu 100% ablegen kann. Man muss natürlich als Unternehmen auch eine Datenklassifizierung dann betreiben und muss auch sagen, welche meiner Daten sind überhaupt schützenswert und welche möchte ich auch schützenswert ablegen. Und das kommt dann ganz nach Branche und so weiter ab. Und wenn man sich das anschaut, kann man auch zum Beispiel ein Hybrid-Szenario, dass die Daten, die ich ganz sicher haben möchte, nach wie vor bei mir bleiben und sie aber auch dann bei mir verschlüsseln. Und das ist einfach einer der Keypunkte. Was ich sehe, ist alles, was bequem ist und einfach zu machen ist, das funktioniert gut. Eine Möglichkeit, dass ich eine Message Encryption mache, einfach aufgrund eines Parameters, indem ich eine Mail einfach als vertraulich klassifiziere, das ist etwas sehr Einfaches. Wenn ich natürlich dem User sage, du musst A, B, C, D, E, F machen, dann wird er nicht verschlüsseln und das ist ein bisschen die Realität.
Das heißt aber von Ihren Kunden oder was Sie so sehen, Verschlüsselung sind wir noch sehr basisch unterwegs.
Also von Verschlüsselung und von Sicherheit, auch von den EU Model Clauses, es ist bei jedem Kunden ein Thema. Und wenn man das dann tatsächlich angeht, es gibt Branchen, die tatsächlich sehr stark mit Datenklassifizierung schon arbeiten, und es gibt Branchen, die stehen erst am Beginn und sagen, wir müssen diesen Prozess erst definieren.
Und wie sieht man das?
Ja. Das ist nur ein bisschen die Frage, wie schaut es eigentlich aus, wenn ich Daten on-premise habe, dann habe ich einfach eine gewisse Kontrolle darüber, weil ich sozusagen, wenn Behörden darauf zugreifen wollen, einfach die Daten selber in der Kontrolle habe. Wenn jetzt an die Daten in der Cloud sind und eine Behörde will darauf zugreifen, bin ich so ein bisschen den Dienstleister ausgeliefert. Ich kriege das zum Teil womöglich gar nicht mit. Ich sage jetzt ein Beispiel, Stichwort, das heute noch gar nicht gefallen ist, sind National Security Letters, dann so Gag Orders in den Vereinigten Staaten. Da darf die Firma, in dem Fall Microsoft, an dem Kunden nicht einmal sagen, dass die Behörde auf die Daten zugegriffen hat. Und nur ein Beispiel im österreichischen Fall, das ist jetzt noch nicht so lange her, da hat es beim ORF den Fall gegeben mit einem Schauplatz, wo die Staatsanwaltschaft auf Daten zugreifen, also auf Filmmaterial, hatte der ORF selber, der konnte sich dann relativ gut wehren. Der ORF, das jetzt zum Beispiel auf OneDrive gehabt hätte, ist die Frage, hätte da besser wehren können.
Hat man die Frage da auch verstanden? Ja, okay.
Also auch hier wieder, das ist nicht nur US-spezifisch, auch das österreichische Recht kennt unter Anführungszeichen Gag Orders und ich sage nur Geldwäsche, denn auch in diesem Bereich gibt es derartige, ich weiß den Begriff jetzt nicht im österreichischen Recht, aber es sind solche Auskunftsverlangen, wo ich denjenigen, wo ich den Betroffenen darüber nicht informieren darf. Das betrifft uns Rechtsanwälte zum Beispiel auch. Das ist das eine. Und das zweite ist, so wie ich es sagen darf, jetzt als Microsoft, sagt das Microsoft auch und oder in den vertraglichen Vereinbarungen ist die Verpflichtung eindeutig festgeschrieben, dass ein solches Auskunftsbegehren unmittelbar auch dem Kunden weitergegeben wird.
Dürfen
Sie. Ausgesetzt, Sie dürfen, ist ja richtig. Aber dort, wo Sie es nicht...
Wenn die Daten bei mir selbst sind, dann weiß ich es immer, dass jemand zugreifen will.
Also das sehe ich ein wenig anders jetzt für unser eigenes Unternehmen. Diese Aussage, wenn die Daten bei mir selbst sind, weiß ich es genau. Das kann ich so nicht unterschreiben, weil es zumindest für mich, und ich bin seit über 20 Jahren in der IT, technisch absolut undenkbar wäre, so ein hochsicheres System aufzusetzen, wo ich mir dann sicher sein kann, dass keiner auf meine Daten zugreift. Ich glaube, dass Microsoft dieses System sicherer machen kann. Ich müsste mich komplett vom Internet entfernen. Ich wäre sehr eingeschränkt in der Auswahl der Software, der Betriebssysteme, der Hardware und ähnliches. Das wäre so massiv die Einschränkung. Ich wäre mit einem Schlag weg von der Industrie.
Da gebe ich Ihnen recht, damit es hauptsächlich auf den legalen Zugriff gucken. Über Backdoors etc., das ist dann nochmal völlig eigene Schiene.
Aber ich glaube, genau das muss man in Betracht ziehen, wenn Sie sich einmal mit Microsoft-Verantwortlichen unterhalten, welches Level zum Beispiel an Network Security da läuft, wie weit hier gegangen wird, um das Netzwerk von Microsoft zu schützen, wo meine Daten drinnen liegen, dann ist es genau der Punkt, dass ich mich vor den illegalen Zugriffen mindestens genauso, wenn nicht noch mehr fürchte, als vor denen von westlichen Ländern wie beispielsweise USA.
Ich würde in dem Fall einen risikobasierten Ansatz wieder empfehlen, weil das Wort Datenklassifikation schon oft gefallen ist, das ist die Grundlage dafür. Was oft vergessen wird, es gibt da drei Dimensionen. Ja. Das eine ist Confidentiality, was oft mit Security verwechselt wird, dann Availability und Integrity, dass die Daten immer konsistent und richtig sind. Und dann habe ich die Klassifikationslevel Public Data, Confidential und vielleicht High Confidential. Manche Kunden haben sogar 4 Level. Und in dieser Matrix muss jeder für sich entscheiden, was macht optimal Sinn. Wo habe ich vielleicht einen Early Adopter Advantage aus Business-Sicht und wo habe ich aus Confidentiality-Sicht einfach die Notwendigkeit, es so zu machen. Und wenn Sie diese Betrachtungsweise ansetzen, dann werden Sie wahrscheinlich für alles eine optimale Lösung finden. Zum richtigen Zeitpunkt.
Warum?
Es ist, man muss auch dazu sagen, wir haben auch selber, ich bin ähnlich lang in der IT wie der Rainer, auch selber Daten gehostet für Kunden und es kann einem natürlich passieren aus Hoster-Sicht, dass dann plötzlich ein Rechtsanwalt anruft und sagt, ich möchte jetzt bitte diese Daten, weil es gibt irgendeinen juristischen Streit. Und was dann auch immer passiert ist, dass man sagt, gibt es einen Gerichtsbeschluss und so weiter, und Juristen sind super im Argumentieren, warum sie jetzt keinen Gerichtsbeschluss gerade haben, aber die Daten trotzdem wollen. Und was ich jetzt erzählen möchte aus der ganzen Geschichte ist, viele Unternehmen möchten einfach ihren IT-Administrator in Greifweite haben. Ja? Das hat aber mit Sicherheit nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Punkt auch, dass ich auch sage, wenn ich etwas sicher habe und wenn ich schützenswerte Daten habe, dann muss ich mich als Unternehmen darum kümmern, dass die dementsprechend verschlüsselt werden. Auch on-premises.
Ich habe da noch eine Wortmeldung.
Für mich ist das, was der Kollege da oben im Blau gesagt hat, eigentlich ganz, ganz interessant, weil ich kann es natürlich technisch wegargumentieren. Die Microsoft wird das Rechenzentrum besser betreiben können, als es die meisten hier im Saal tun oder jemals tun werden können, weil es einfach Power dahinter hat und allein der Imageverlust wäre wahrscheinlich der Tod der Microsoft, wenn da irgendwas publik werden würde. Also ich glaube, das Thema können wir wirklich abhaken. Aber übrig bleibt für mich diese Grauzone, wo es tatsächlich Zugriffe gibt, die der Rechtsstaatlichkeit jetzt mehr oder weniger, die das einfach ausbremst und die sagt, ja mein Gott, richterlicher Beschluss, wozu? Wir gehen jetzt einfach da rein und wir holen uns das und wir müssen es dem Kunden nicht einmal sagen. Und das bleibt einfach als kleines Ding übrig. Das kann natürlich auch riesengroß sein, man weiß es ja in Wahrheit nicht, weil man kriegt es ja nicht mit. Das heißt, das kann in Wahrheit, können das 5 Anfragen sein, das können 5 Millionen Anfragen sein im Jahr. Man weiß es einfach nicht. Das ist für mich so ein bisschen das letzte Stückerl, wo ich einfach noch nicht überzeugt bin, weil es einfach die Regelungen nicht gibt und vor allem die Kontrolle nicht gibt. Aber ich denke, da muss man sich ja irgendwann einmal drüber trauen. Über die Klippe muss man wahrscheinlich springen, aber nur in den Raum geworfen.
Darf ich dazu noch eine Geschichte erzählen, weil das einem Partnerunternehmen von uns passiert ist. Die sind im 5. Bezirk und die haben einen Brief bekommen von einer Behörde, wo drinnen gestanden ist, sie wurden jetzt abgehört, die letzten 6 Monate. Haben diese Info im Nachhinein bekommen, einfach aus dem Grund, weil man halt gesagt hat, wir konnten nicht genau lokalisieren, wo der Verbrecher, den wir suchen, gesessen ist. Wir haben halt das ganze Viertel genommen. Ja. Das hat der 6 Monate im Nachhinein erfahren. Und so ist einfach die Rechtsgrundlage, die da passiert. Ja. Ich bin jetzt keine Juristin, aber das hat mich auch erschreckt, dass ich mir denke, in Österreich kann einem das genauso passieren. Und das ist schon eine Realität, mit der wir auch umgehen müssen. Was aus den Medien heraus immer wieder passiert ist, dass man sagt, bösen Medien, ja, Amerika liest alle Daten und da steht Tür und Tor offen und so ist es einfach nicht.
Das stimmt, aber was der Kollege gemeint hat, ist, wenn eine Behörde an mich herantritt, wenn ich meine Daten selbst verwalte und speichere, dann weiß ich es, wenn zugegriffen wird, auch wenn es jetzt keinen Beschluss gibt. Ich muss ja niemanden informieren, weil ich bin ja auch der Betroffene in dem Fall. Ich glaube, es geht nur noch um das Szenario, dass man das eben nicht mitbekommt, wenn die Daten woanders sind. Wenn sie bei mir wären, würde ich es mitkriegen. Von Bespitzelung und Abhören außerhalb des Netzwerks, wenn die Daten nicht, ganz abgesehen davon. Also das ist ganz andere Geschichte.
Ja, aber vielleicht sollte man da auch trennen, was für wann will eine Behörde solche Daten haben. Ja, und wir sind jetzt nicht in einem Raum voller Terroristen, die gerade Anschläge planen. Also ich glaube, auch da sollte man vielleicht...
Wer weiß.
Da sollte man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, ja, dass, wann passiert so ein Zugriff.
Aber da reicht aber vielleicht schon eine Industriezugehörigkeit, dass ich sage, ich liefere Teile an irgendwelche Zulieferindustrien von sei es jetzt Luftfahrt oder was auch immer. Vielleicht hat sogar jemand anderes Interesse an meiner Forschung und Entwicklungsarbeit. Vielleicht will er sogar an die Daten ran. Da kann ich mit Klassifizierungen arbeiten, aber sobald E-Mail im Spiel ist, was heute alles per E-Mail verschickt wird, dann tue ich mir schwer und sage, okay, dieses White Paper von deinen Entwicklungen des Speichers bitte nur on-premise und auf der anderen Seite schickt das deinem Kollegen per E-Mail und das ist erst wieder in der Cloud. Also, ja.
Haben wir dieses Problem nicht schon, seit es arbeitsteilige Wirtschaft gibt? Ich meine, wie viele Leute hier herinnen betreiben ein eigenes Mobilfunknetz? Sie vertrauen wahrscheinlich allen ihrem Mobilfunker? Ja, okay, gut. Okay, dann vertrauen Ihnen viele offenbar. Und wenn das so ist, ich meine, ich verhandle übers Telefon, ich nenne alles Mögliche, ich habe Metadaten, ich habe Daten. Wie viele Leute betreiben ihr komplett eigenes Internet-Backbone? Na, ich verschicke E-Mails, ja, und ich verschicke auch unverschlüsselte E-Mails. Die Martina hat erwähnt, Zertifikatsprovider. Seitdem wir arbeitsteilige Wirtschaft haben, das funktioniert nur im Rahmen von Vertrauen. Und wenn wir wirklich, je sicherer wir werden wollen, desto weniger arbeitsteilig dürfen wir arbeiten. Nur dann haben wir wieder ein riesengroßes Security-Problem und das sind die Personen, die bei uns arbeiten. Weil am Ende des Tages vertrauen wir auch den Personen. Und da ist, Sie sagen so richtig, ja, die Technik können wir jetzt mal beiseite lassen, nur hier spielt uns die Technik wieder in die Hand. Denn bei diesen Data-Centern, wo Hunderttausende, teilweise Millionen an Server drinnen stehen, die Anzahl an Personen, die physisch Zutritt haben und hier physisch etwas tun können, ist so gering, dass alleine schon dieser Faktor des Muss des Vertrauens an die Person, ich glaube, Mark Rusinovich, der CTO von Microsoft, hat gesagt, er fürchtet sich viel weniger vor Angriffen von außen, er fürchtet sich viel mehr vor den Angriffen von innen. Diese Dinge, da kann Automatisierung wieder sehr, sehr viel helfen. Und Standards, Auditierungen, Open Source, Programme, wie es der Harald schon erwähnt hat.
Ich frage trotzdem nochmal nach und den Rechtsanwalt am besten, welche Daten würden Sie nie in die Cloud geben? Persönlich auch. Akative Frage, muss auch erlaubt.
Schwierige Frage. Ich muss auch selbst bei mir eine Datenklassifizierung durchführen. Da werde ich vielleicht das eine oder andere finden, aber auch hier, ich kann es generell nicht sagen. Aber vielleicht, wenn ich jetzt schon dran bin, nochmal in Ihre Richtung. Ich glaube, man muss hier die Kirche im Dorf lassen. Diese ganze Patriot Act-Geschichte, und ich kann es nicht oft genug wiederholen, das betrifft nur Terrorbekämpfung. Das ist nichts, was wir tagtäglich hier haben. Und das, was die Österreicher tun, betrifft nicht nur Terrorbekämpfung, sondern das geht eben auch in Richtung Kleinkriminalität. Und da gibt es viel mehr Datenzugriff als von den Amerikanern. Und ich glaube auch, dieser Bericht, den Sie gesagt haben, da gibt es ja die 2011 bis 2013, habe ich das glaube ich gesehen, waren Pfizer-Auskünfte von Microsoft null.
Was schon angesprochen wurde, ist eben auch ein bisschen der Verlust der Verantwortung oder auch des Zugriffs. Was heißt das eigentlich für eigene IT-Abteilungen? Weil das ist ja auch immer ein bisschen ein Thema. Gerade in Österreich ist es auch gut gewachsen und da gibt es ja dann auch bisschen Ressentiments, wenn man sagt, ja, ich habe dann nichts mehr zu tun oder ich will eigentlich auch meinen Einfluss aufs Unternehmen oder im Unternehmen, mein Budget nicht verlieren. Was heißt das für die IT heute oder für die Technikabteilung? Wie muss ich das ändern?
Was Office 365 betrifft, ist, man agiert das ja oft mit Angst, auch von einem IT-Professional, der dann sagt, ich verliere meinen Job, wenn ich auf Office 365 alle Daten migriert habe. Grundsätzlich ändert sich aber die Rolle eines Administrators halt massiv. Wenn ich einen Service nutze, dann brauche ich mich nicht mehr um die Hardware kümmern, um den Speicher, ich muss keine Updates mehr einspielen. Aber grundsätzlich wird meine Tätigkeit auch wertvoller, weil ich das Service verwalte und auch das Service administriere. Und ich habe tatsächlich noch niemanden kennengelernt, der aus seinem Unternehmen IT-Pros entlassen hat, nur weil sie gerade auf Office 365 migriert sind. Aber es ist natürlich, so wie du sagst, ein bisschen ein Kontrollverlust und das ist eine andere Art der Tätigkeit, die da einfach passiert. Und in dem Wandel sind wir. Und das Beispiel muss man schon sagen, wir fahren ja auch nicht mehr alle mit Pferdekutschen, nur weil es gegangen ist. Ja? Also es ändert sich einfach die Art der Tätigkeit. Oder auch ein Bekannter von uns hat Buchdrucker gelernt und hat der Druckerei in Klosterneuburg geerbt. Der macht halt derzeit auch etwas anderes. Und so ändert sich auch die Rolle eines IT-Professionals in der täglichen Arbeit.
Die Anmerkung, es gibt eine Initiative Trust in Cloud von der Eurocloud, die wir auch massiv unterstützen. Und die haben dort sowas wie Leitwölfe, das sind die Personen, die schon in die Cloud gegangen sind, die Erfahrung gesammelt haben und die auch gerne mit anderen teilen wollen. Ich möchte Sie wirklich einladen, suchen Sie den Kontakt zu diesen Personen. Dort können sich viel Erfahrung austauschen, was die Personalentwicklung der IT-Abteilung dieser Leute betrifft. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit. Ich finde, das ist eine tolle Initiative von der Eurocloud, die es hier gibt. Ja. Vielleicht der Herr Gutmeier sogar da vielleicht eine oder andere Frage hier beantworten.
Ich würde auch gerne einen Kommentar dazu abgeben. Ja, wir haben keinen Administrator wegen der Cloud entlassen, aber wir stellen keine an. Insofern könnte man jetzt sagen, oh, die böse Cloud. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, wir befinden uns in einem globalen Wettbewerb und die Cloud hat für uns als Softwarehersteller die Regeln komplett verändert. Jeder halbwegs motivierte und gut ausgebildete, vielleicht auch nur Neugierige, ich nehme jetzt irgendein Land aus Asien her, der ein Startup gründen möchte, der bekommt heute um praktisch null die Hardware-Infrastruktur, er bekommt von Microsoft über Jahre die gesamte Software geschenkt, er hat die höchst entwickelten Cloud-Rechenzentren über Jahre um praktisch null Kosten zur Verfügung und mit diesen Leuten treten wir in Wettbewerb. Und ich glaube, wir müssen als Europäer uns auch klar sein, dass vor lauter Paranoid und Sicherheit und sonst was wir nicht vergessen dürfen, dass wir in diesem Wettbewerb stehen. Und unsere Kunden vergleichen uns mit solchen Angeboten. Und ob jetzt rechtlich okay oder nicht, ich kenne Firmen, die sich für Angebote aus irgendwo aus Asien, für Billigangebote entscheiden und denen ist Datensicherheit egal. Ja, vollkommen egal. Die haben ein billiges Service und mit denen stehen wir im Wettbewerb. Unsere Personalkosten sind eh horrend. Wir müssen wirklich auf Produktivität achten. Und wir als Softwarehersteller brauchen solche Angebote unbedingt, weil sonst ja, sind wir weg. Das können wir sonst nicht überlegen. Und dann fehlen uns nicht nur die Administratoren, die Mitarbeiter da, sondern dann fallen jede Menge Arbeitsplätze weg.
Es gibt zu dem, was der Rainer auch gesagt hat, eine EU-weite Statistik, wo es, wenn ich mir das anschaue, mich stimmt das eigentlich traurig, dass Deutschland und Österreich unter den letzten 5 sind, die wirklich eine ordentliche Cloud-Strategie auch entwickelt haben und wo man einfach sieht, dass diese Adoption schon da ist, weil man einfach sieht, dass es auch wirtschaftlich mittlerweile zu einem Nachteil werden kann, wenn man sich einfach den neuen Technologien so lang verwehrt.
Aber womit hat das zu tun, dass das Österreich da ein bisschen also hinten nachhinkt? Ist es das Bauchgefühl oder ist es einfach, weil die IT-Infrastruktur vielleicht auch anders gewachsen ist als in anderen Ländern und auch eine Tradition hat?
Aus meiner Sicht sind wir im Dachraum sehr gewohnt, dass wir, ich habe mein Haus, ich habe mein Auto, ich habe meine Frau, also ich habe keine Daten, ja. Wir sind einfach gesellschaftlich gewohnt, Dinge zu besitzen. Und wenn ich einen Service nutze, dann werde ich zum Mieter. Und das ist etwas, das sind skandinavische Länder oder Belgien, Niederlande, Spanien, Portugal, sind da einfach viel weiter, weil sie das auch gewohnt sind. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, Österreich ist ein sehr reiches Land. Österreich kann sich das auch leisten, dass sie auf der einen Seite Dinge besitzen und dass auf der anderen Seite aus Lizenzsicht dann einen Service dazu mieten.
Das heißt aber doch, es geht dann schon auch, wenn ich eben weniger Geld habe, dann muss ich einsparen. Das heißt, Cloud ist schon auch Einsparung von Potenzial, von Geld.
Auch hier, wie wir es schon erwähnt haben, ist natürlich, wenn ich einen Service einsetze, ich bin in der Optimierung. Und da kann ich natürlich auch Kosten optimieren, klar.
Ich glaube, hier möchte ich auch wieder ein Beispiel bringen, ein Bild, das ich sehr häufig mache. Beispielsweise wir backen daheim sehr gerne unser eigenes Brot. Ja. Und das ist für mich irgendwie die gleiche Diskussion. Ja. Um Gottes Willen, wenn wir jetzt nur mehr beim Bäcker kaufen, dann verlieren wir die Fähigkeit, Brot zu backen und was weiß denn ich. Nur man darf ja nicht das romantische Herumbasteln im Zimmer zu Hause und Computer und da kenne ich mich aus und das verstehe ich alles und dann wendet man das auf unternehmerische Strukturen an. Das ist romantisch und das ist super und da kauft man sich am besten einen Raspberry Pi und spielt damit, aber das muss man strikt davon trennen, wenn es um Business geht, ja, und da müssen wir uns überlegen, wo wir hingehen und da muss man die Dinge dort einkaufen, wo sie um einen konkurrenzfähigen Preis angeboten werden.
Wobei es ja schon einen Trend gibt, dass ich halt zum Josefbrot gehe und da das kleinteilige kaufe und halt eben nicht zur Ankerfiliale.
Ja.
Kein absolut. Widerspruch?
Nein, das ist in diesem Fall kein Widerspruch, weil das Josefbrot funktioniert wunderbar in Wien. Ich bin in Linz zu Hause, ich würde sehr gerne beim Josefbrot kaufen und ich glaube, New York würde sehr gerne beim Josefbrot kaufen und ganz Asien würde sehr gerne beim Josefbrot kaufen, nur das wird nicht funktionieren. Das ist Romantik ein bisschen größer. Ich glaube, die Fabrik vom Josefbrot mit, was hat der jetzt, 150 Leute, ist auch nicht mehr so romantisch wie der Bäcker, der seinen kleinen Holzofen da drin in der Früh anheizt. Also das ist, ja, so funktioniert die industrielle Wirtschaft.
Und ich habe übrigens keinen Vertrag mit Josefbrot oder so. Also Sie wollten da noch was zu sagen?
Ja, ich würde es jetzt positiv betrachten. Ja. Also Österreich und Deutschland und Schweiz genauso sind bekannt für ihre Sorgfalt. Wenn wir uns dieser Stärke besinnen, ja, wir sind hinten nach, aber langfristig gesehen sind wir immer relativ gut. Ja. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeitsrate in Europa und so weiter, das hat ja einen Grund. Es hat nicht den Grund, weil wir so ein IT-Land sind, sondern weil wir ein Industrieland sind und weil wir dort auf gewisse Prinzipien wie Sorgfalt und das setzen. Ja. Und wenn wir das schaffen, auch in die IT überzuführen, ja, und das in der ganzen EU, dann wird das eine Region der sicheren, zuverlässigen Cloud-Services sein. Ja. Ich merke das bei uns intern, wir haben ja so einen Wettbewerb unter den Niederlassungen. Das Blödste, was da als österreichische Niederlassung passieren kann, wenn die dänische Niederlassung, also dort einen ISV, so wie es ihr seid, hochzieht, der einen super Service hat und in Österreich das verkauft. Ist das Geld nämlich nach Dänemark. Es ist der Standortwettbewerb, der hier passiert. Ja. Ich hätte ganz gern, dass ein österreichischer ISV so erfolgreich ist und seinen Service in also global verkauft von Österreich aus, weil dann das Geld bei uns sich schlägt.
Da gibt es noch Fragen aus dem Publikum. Alle schon ganz ermattet. Gut, dann ja, ich würde sagen, entlassen wir mal alle in die Essensrunde, die jetzt gleich stattfindet. Es gibt, glaube ich, zwei Essen, eines, also die gleichen Essen, aber eines ist da und eines ist vorne bei der Rezeption. Was dann auch noch wichtig ist, ist, glaube ich, die Fragebögen. Also Rückmeldungen zum Event, was Ihnen gefallen hat, was man besser machen könnte. Und als Belohnung gibt es dann auch einen tollen USB-Stick, auf dem was drauf ist. Ein Josef Roth, die Unterlagen, genau. Und was ich auch noch gehört habe, dass der Herr Winkelbauer ist, glaube ich, auch noch, steht auch noch zur Verfügung für Einzelgespräche heute Nachmittag, wurde mir geflüstert. Also wer noch auch eine Rechtsberatung braucht, der kann sich gerne an Sie wenden. Gut, dann danke ich mal auch für den Event und dass ich das moderieren durfte und ja, viel Spaß beim Essen.